Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes
Ding. Herzlich willkommen, liebe Filmfreunde und Podcast-Nerds. Hier ist der 33. Zelluloid-Podcast, ein ganz besonderer Podcast heute mal wieder. Eigentlich ist jeder Podcast besonders, aber dieser ist ganz extrem besonders. Erstmal, weil wir einen besonderen Gast mal wieder in unseren Reihen begrüßen dürfen. Etienne Gardé, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, unfassbar früh, zumindest unsere Aufnahme.
Genau. Und auch schon wieder leider, sobald der Podcast losgeht, ist die Quali etwas suboptimal, aber das gibt sich ja meist während des Podcasts. Außerdem endlich auch mal wieder dabei, unser bestes Pferd im Stall, Viktor Popp. Hallo.
Okay.
Okay. Sehr enthusiastisch. Und außerdem mit dabei aus Dortmund, unser guter alter Carsten Pohl.
Das ist perfekt richtig. Guten Tag.
Gut. Und mein Name ist Philipp Jordan. Und ich fange gleich an mit der sensationellsten News und den tollsten Nachrichten für jeden Zelluloid-Fan. Wir haben endlich unsere Seite auf www.zelluloid.de. Findet ihr nicht nur tolle Blog-Einträge, sondern auch ein Forum und vor allem das, was so oft erfragt wurde und worum so viele Leute gebettelt haben, nämlich wir haben endlich Shownotes zu allen Folgen, schön untereinander, wer hat welche Filme genannt, und weil wir einen gewissen Service bieten wollen, haben wir auch gleich noch direkt Amazon-Links, wo ihr praktisch euch schön bequem die Filme bestellen könnt und es kostet euch keinen Cent extra. Aber ihr tut damit etwas Gutes.
Wer hat sich eigentlich die super große Mühe gegeben und bei den ganzen Filmen auch noch immer die Startzeitpunkte dazu geschrieben? Denn ich war so faul und habe einfach nur runtergetippt, welche Filme es wirklich gab.
Ach so, das war ein Fan. Das war ein Fan von Zelluloid. Der hat das ganz privat gemacht und so eine kleine eigene Homepage hochgezogen, wo er die ersten 20 Folgen wirklich akribisch genau festgehalten hat, inklusive Timecodes und allen Filmen, die auch so nebenbei erwähnt wurden. Also der hat nicht nur die Filme drin, die wir im Detail besprochen haben, sondern wirklich, also auch wenn irgendwas am Rand gefallen ist, hat er das notiert. Und dafür auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Haben wir auch. Ich habe ihn ja gefragt über Facebook, ob ich das als Grundlage für die Homepage nehmen kann, für unsere. Und er hat ja gesagt und habe ich mich dann bedient.
Ey, ich glaub's nicht. Ich bin ohne Scheiß bei glühender Hitze hier oben in meinem Schlafzimmer gesessen und habe mit einem Kugelschreiber, während ich dem Podcast zugehört habe, die ganzen Scheißfilme notiert. Schön zu wissen. Aber wie heißt denn der Gute? Dann könnte man ja hier gleich sich bei ihm bedanken. Oder ist dir etwa sein Name entfallen, Viktor?
Wie bitte?
Wie hieß denn der nette Zelluloid-Hörer, der sich diese Mühe gemacht hat?
Er weiß, wer gemeint ist.
Ah, okay, er möchte also anonym bleiben.
Ich weiß es nicht.
Also hiermit nochmal ein großes Dankeschön und ihr könnt euch die Seite mal angucken. Wie gesagt, es gibt auch ein Forum, da könnt ihr diskutieren über Filme und selber euren Senf dazugeben. Könnt ihr übrigens auch zu allen Podcasts, die wir blogmäßig auf der Startseite verlinken und generell, wenn irgendwelche News sind und einer von uns hat Lust, die da reinzuschreiben, dann könnt ihr da auch gleich eure Kommentare geben. Zum Beispiel, wenn Viktor Sucker Punch zerreißt, weil er gerade aus dem Kino kam und seine schlechte Laune entladen möchte auf der Seite, dann könnt ihr unten drunter schreiben, stimmt gar nicht, Sucker Punch ist OMFG fucking cool. Okay? Und gibt es sonst noch was zu der Website zu erwähnen, was ich vergessen hätte, außer dass es die coolste Website ist und wenn ich jetzt zuhören würde, ich mich sofort da drauf begeben würde und in der Community mitmischen würde. Gibt's sonst
Hast du schon mal die URL genannt?
www.celluleute.de, aber gut, dass du es noch erwähnst.
Vielleicht solltest du sie mal buchstabieren, Philipp.
Celluleute, C-E-L-L-U-L-E.
Nein, wegen dem Facebook-Ding, deswegen, weil Philipp, als er die Seite bei Facebook angemeldet hat, hat er sie ja falsch geschrieben, deswegen.
Ja, 3L. Aber ich habe, möchte ich nur mal nebenbei erwähnen, als ich mit meiner Frau und einem Freund Schlag den Raab das Brettspiel gespielt habe und ich beide den Stefan Raab gespielt habe, habe ich im Rückwärtsbuchstabieren die aber ganz alt aussehen lassen. Also es ist nicht so schlecht mit meiner Rechtschreibung. Wobei Viktor, der öfter mit mir chattet, da wahrscheinlich was anderes zu sagen würde.
Ja, ich hätte nur noch eine kleine, ganz bescheidene Bitte, bitte nicht zu oft auf diese Webseite gehen, weil der Traffic uns sonst auffrisst.
Das hört man selten.
Ich mache hier voll die Werbespeech und am Ende bitte nicht so oft auf die Seite gehen. Aber gut zu wissen, Carsten. Also, aber ich meine, dein Auto ist jetzt sowieso schon vom Marder zerfressen. Das kann man ja im Notfall noch für ein paar Euro versetzen.
Oder? So schaut es aus.
So schaut es aus. Und unser heutiges Thema, viele haben es schon auf der www.facebook.com/Celluleute-Seite gehört, dass wir uns heute um Revenge-Filme, übrigens eine Idee, die uns beim letzten Podcast mit Etienne kam, heute werden Revenge-Filme besprochen. Und Revenge ist ein Thema, Rache, ausgleichende Gerechtigkeit, das man ja fast in jedem zweiten Film wiederfindet. Auch Filme, die sich romantische Komödie, Sportfilm oder Thriller nennen, ist es ganz oft so, dass die Rache ein großes Motiv ist. Ob der Rache nun auf dem Tanzboden ausgetragen wird, in einem auf einem Fußballfeld oder direkt mit der Faust.
Bist du jetzt der Meinung, dass der letzte Mambo der Saison auch eine Form von Rache ist?
Ich weiß nicht, ob ich kenne der letzte Mambo der Saison nicht, aber du kannst...
Nee, das war eher als Hinweis auf Dirty Dancing. Patrick Swayze tanzt doch immer den letzten Mambo der Saison.
Ah, okay. Ist es dieser sexy, wo er da durch diesen Gang läuft und immer so ab und zu so in die Knie geht beim Laufen?
Exakt.
Ein Wahnsinns-Tanzmove. Und ich weiß, nein, insofern nicht, weil es in diesem Film in dem Sinne kein Bösewicht gibt. Also wenn man den
Film
mal außen vor lässt. Aber in ganz vielen romantischen Komödien gibt es irgendeinen Gegenspieler, den Guten ausbotet. Oder gab es das in Dirty Dancing auch?
Okay, Etienne hat sich verabschiedet.
Etienne kommt aber bestimmt gleich wieder. Aber ich will noch ein, zwei Worte zur ausgleichenden Gerechtigkeit sagen. Ganz wichtig ist mir aufgefallen bei Revenge-Filmen, dass ein Revenge-Film funktioniert, und das haben auch die meisten Revenge-Filme für sich, ist, dass am Anfang erstmal eine Verletzung, die es wieder praktisch auszugleichen gilt, gibt. Und umso besser und ergreifender die in Szene gesetzt ist, umso besser funktioniert dann danach der Rachefeldzug. Weil man kann ihn einfach auch moralisch, ethisch besser auskosten, wenn man vorher auch gekränkt wurde, zusammen mit dem Hauptprotagonisten, und dann so richtig schön das Zurückschlagen genießen kann, weil einem der Schmerz noch auf der Seele brennt. Habe ich das schön gesagt?
Das hast du super gesagt. Sehr schön, Philipp. Ist denn dabei der Punkt drin, dass halt auch manche Leute halt nicht ihre Revanche dann bekommen? Das ist ja auch manchmal Thema, oder dass so ein nicht... Das
sind dann aber die Almost-Revenge-Filme, oder?
Ja, nein, also ich meinte das so in dem Sinne von, also ich habe dafür ein paar Beispiele aufgeschrieben, aber dass halt jemand Rache nehmen will, aber die dann halt auch bekommt, aber zum Ende das nicht wirklich für ihn erfüllend ist.
Ja, du hast ja immer nur drei Optionen. Entweder die Rache wird vollzogen und abgefeiert, oder die Rache misslingt, indem sozusagen der Held selbst dann vernichtet wird, oder der Held ist dann am Ende seines Rachefeldzugs so überzeugt von der moralischen Verwerflichkeit von seiner Rache, dass er freiwillig davon ablässt. Also das sind so, glaube ich, so die drei Grundtypen.
Und heult danach, weil die Welt so schlecht ist und Gewalt so schlecht ist.
Ich habe immer dieses Heulen am Ende als Glücksmoment begriffen, Tränen des Glücks, weil dann sozusagen der ganze Rachedruck, der in einem herrscht, dann in dem Moment abfällt und jetzt kann man wieder anfangen, ein normales Leben zu leben.
Es gibt ja auch Leute, die beim Höhepunkt im Bett weinen und so ähnlich wäre das dann ja auch.
Auch das gibt es vornehmlich bei Frauen.
Ah, okay. Ja, aber wenn sie bei dir weinen, dann hat es... Nein, egal. Fangen wir an. Ist Etienne denn wieder in der Leitung? Mm-mm. Das ist schade. Dann würde ich sagen, Victor, fang du doch mal an und nenne einen Film, einen Rachefilm, der dir sehr gut gefallen hat.
Ja. Ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Okay, dann fange ich einfach mal mit so einem typischen Prototyp an von Rachefilm. Und zwar Ein Mann sieht Rot von Michael Winner. Von dem habt ihr sicherlich mal gehört, oder?
Ist der mit Charles Bronson?
Mit Charlie fucking Bronson, genau. Und der Film hat etwas ganz Ungewöhnliches, worüber ich aber dann später sprechen kann. In Ein Mann sieht Rot geht es um einen Architekten, dessen Frau und Tochter von einer Jugendbande
Hallo?
Vergewaltigt. Und
hallo.
Hi, Etienne. Wir sind gerade bei Ein Mann sieht Rot. Also Tochter und Frau werden in seiner Abwesenheit von so einer durchgeknallten Jugendbande missbraucht. Und ich glaube, die Mutter stirbt daraufhin im Krankenhaus. Da liegt ihren Verletzungen. Und die Tochter überlebt, aber leidet an so einem komischen Trauma. Also man kennt sie aus Filmen. Die schaut nur noch in eine Ecke und erkennt ihren Vater nicht und kann auch nicht mehr sprechen. Und Charles Bronson ist natürlich extrem verletzt, aber greift noch nicht zur Rache. Er geht dann weiterhin seinem Job als Architekt nach und stößt eben auf Berufswegen auf einen Rinderbaron, der Charlie Bronson am Ende so mag, dass er ihm als Geschenk eine Knarre gibt. Und mit dieser Knarre fängt dann an, Charles Bronson in der Stadt für Ordnung zu sorgen, indem er eigentlich jeden, der ihm irgendwie komisch kommt und so ein bisschen Falling Down-mäßig einfach über den Haufen ballert.
Dann, nur ganz blöd zwischengefragt, in welcher Zeit spielt denn dieser Film?
In den 70ern, der Film ist von 74, ja.
Okay.
Also so, dieses Höllenloch New York aus den 70ern, Hell's Kitchen, was ja noch nicht so von Franchises durchzogen war wie heute. Also da ging es ja wirklich drüber, wer Taxi Driver gesehen hat, der kennt das Bild ja. Und das Tolle an dem Film ist, toll ist das eigentlich nicht, aber das Interessante ist, dass dieser Rachedruck, nenne ich ihn mal, sich nicht konkret dann an den Leuten entlädt, die sozusagen seine Frau und seine Tochter auf dem Gewissen haben, sondern wahllose Opfer sucht. Also dieser Mann ist so von Hass erfüllt und von so viel Abscheu, dass er sozusagen dieses Bild, dass die Täter hinterlassen haben, im Grunde auf jeden überträgt, der genauso aussieht oder ähnlich handelt, in dieses Muster passt. Und der Film hat damals für recht viele Reaktionen gesorgt, also gerade so auf journalistischer Ebene, weil ihm eben knallharter Reaktionismus vorgeworfen wurde aufgrund des Happy Ends. Charles Bronson ist natürlich ein Mörder in dem Film, aber er wird zum Ende hin begnadigt mit einem Dankeschön, glaube ich, von der Polizei, dass er die Stadt sicherer gemacht hat und fängt dann in einer anderen Stadt ein neues Leben an. Ob sozusagen durch sein Handeln dieser Druck weniger geworden ist, das erfährt man aber nicht. Also ob diese tickende Zeitbombe sozusagen entschärft wurde, das wird nicht klar. Aber der Film ist natürlich so, wie er angelegt ist und in dem Feiern von seinen Straßenschießereien ist er natürlich halt klar befürwortend für Selbstjustiz und so ein Handeln. Also ich denke, der Film ist ja recht bekannt und den kennt man ja auch. Und gerade bei solchen Filmen, die dann so eine moralische Frage aufwerfen, gerade in unserer politisch korrekten Welt, fällt eins auf, ist ähnlich auch wie bei Falling Down, dass es unglaublich Spaß macht, dem zuzuschauen. Also jeder Großstadtbürger, der auch die Schnauze voll hat von irgendwelchen marodierenden Gruppen, hat ja oft genug solche Fantasien. Wenn mir jemand nur eine Knarre geben würde und einen Tag irgendwie rechtsfreien Raum, dann würde ich immer durchgreifen und jedem eine Kugel verpassen, der mir krumm kommt. Nur und dafür eignen sich auch Rachefilme wahnsinnig gut, finde ich. Also sozusagen eine Art von, ich nenne es jetzt echt mal Utopie, anzubieten, wo das eben möglich ist, wo du dann am Ende mit so einem Ding durchkommst. Und das wollte ich unbedingt erzählen. Mein Vater ist aus irgendeinem Grund total besessen von Rache. Jedes Mal, wenn er Bildzeitung liest und da steht dann irgendwie hier, der gnädige Richter hat dem Vergewaltiger 6 Monate auf Bewährung gegeben, fängt mein Vater dann an zu fantasieren, was er mit ihm machen würde, wie er dann vor dem Gerichtssaal auf ihn wartet und ihm eine Kugel verpasst. Oder
die Fantasie kenne ich, ja.
Ja. Und pass auf, aber das Geilste ist, in den letzten Jahren hat sich das verändert. Früher war wirklich nur der Täter so seine Zielscheibe. Aber so in den letzten 2-3 Jahren habe ich gemerkt, es ist noch eine Figur dazugekommen, nämlich der Richter.
Ja. auch das kommt ja übrigens in einem Film, den ich nachher nennen werde. Gab es ja öfter, also dass die Juristen praktisch als Katalysator oder Zielscheibe umfunktioniert werden und nicht mehr jemand anderes. Ich muss gerade denken, mit dieser Selbstjustizgeschichte, die ja in ganz vielen Rachefilmen praktisch ganz oben steht. Es gab ja auch dieser Bronson-Film, war das eigentlich der erste, der in die Richtung geht? Also Großstädter, der rot sieht und...
Ich glaube schon, ja.
Weil es gab ja dann auch jetzt gar nicht so lange her mit Jodie Foster einen. Ich weiß es aber
Brave
nicht.
Brave One.
Ja, genau.
The Brave One, okay. Hat aber niemand zum Glück in seiner Liste drin, sonst hätte ich mich jetzt...
Es gibt interessanterweise ein Quasi-Remake von Ein Mann sieht rot, den man auch Eine Frau sieht rot nennen könnte. Da heißt, wie heißt er? Die Frau mit der 45er Magnum von Abba Ferrara aus den 80ern. Da ist so eine ähnliche Situation, da geht es nur um ein junges Mädchen, das nach New York kommt, eine stumme Schneiderin, die an einem und demselben Tag 2-mal missbraucht wird, vergewaltigt in so einer dunklen New Yorker Seitengasse. Unter anderem der erste Vergewaltiger ist der Regisseur selbst. Wenn man seine Fresse kennt, dann erkennt man ihn auch immer wieder. Und die dann am Ende auf einer Halloween-Party in einem 15-minütigen Showdown, der aber komplett in Zeitlupe gedreht ist, als Nonne verkleidet, halt eine die Knarre zieht, eine 45er Magnum und so ziemlich alles umnietet, was sich hier in den Weg stellt. Und da ist auch ähnlich, da greift dieses ähnliche Konzept, dass die Rache nicht zielgerichtet ist, konkret auf die Vergewaltiger, sondern sich dann am Ende einfach entlädt auf alles, was da irgendwo in der Nähe ist. Also wer den sehen möchte, dem sei da auch sehr ans Herz gelegt. Der ist ganz cool.
Ist nicht auch Death Sentence hier mit Kevin Bacon quasi auch?
Wollte ich genau, ja. Ja, habe ich ja die ganze Zeit auch im Kopf gehabt. Wobei er aber zielgerichtet ja diese Gang kaputt macht. Den fand ich unglaublich entertained und habe noch überlegt, ob ich den auf meine Liste nehmen soll. Aber er war doch sehr plakativ gemacht, was die Gegner anging und diese Gang. Gut, aber Etienne, nenn du doch auch mal einen Film.
Okay, was fange ich denn am besten an? Ja, dann fange ich vielleicht einfach mal mit einem aus der Vengeance-Trilogie von Park Chan-wook an, Old Boy. Ich fange quasi hinten an. Kennt ja wahrscheinlich auch eigentlich jeder, gehe ich jetzt mal von aus, zumindest im Cast hier, oder?
Ich schäme mich ein bisschen, weil ich ihn immer noch nicht gesehen habe.
Nein. Ja, ich habe ihn schon gesehen, leider meine DVD einen kleinen Fehler. Da muss man immer über eine Stelle drüber spulen, aber sonst ist der Film gut.
Also bei mir ist der, sage ich mal so, in meinen Top 5 of all times. Ein Film, der mich unheimlich beeindruckt hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber eigentlich noch mehr, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe und verstanden habe. Zur Story vielleicht ganz kurz. Es geht im Prinzip um einen Typen, Odesu heißt er, der quasi von der Straße weg gekidnappt wird und eingesperrt wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, die Zahl waren es 15 Jahre. Ich glaube, 15 Jahre in einen Raum eingesperrt wird, ohne Kommentar, ohne irgendwie einen Grund zu bekommen. Er findet sich also in diesem Raum wieder, in dem nur ein Bett quasi ist und ein Fernseher und ansonsten eigentlich gar nichts. Und regelmäßig kommt irgendwie eine Musik und dann kommt Schlafgas und er pennt ein und er kriegt durch so eine Luke in der Tür irgendwie Essen gereicht. Und das ist erstmal so, wie der Film im Prinzip anfängt. Man rafft erstmal überhaupt nicht, was ist da eigentlich gerade passiert. Genauso wenig wie Odesu, der da in dieser Zelle sitzt, eigentlich auch nicht weiß, wie ihm geschieht. Man merkt halt, dass er im Prinzip nur erzogen wird oder nur noch erlebt, was draußen passiert anhand des Fernsehers, der in seinem Raum steht. Also er schaut dann verschiedene Sendungen, Nachrichtensendungen und weiß so ein bisschen, was in der Welt abgeht. Er boxt die ganze Zeit gegen die Wand und hält sich quasi fit.
Sorry, ganz kurz, ja? Holt er sich nicht auf so eine Tanz-Ballett-Nummer einen runter auch?
Ja, irgendwie so. Genau, irgendwie sowas. Ja, ist auf jeden Fall, genau, ja klar, wenn du 15 Jahre lang wahrscheinlich gar keine Frau siehst und dann irgendwo auch nur eine Balletttänzerin siehst, dann reicht das halt schon um. Das
fand ich super.
Ja, auf jeden Fall, das wird schon auch ziemlich zelebriert, aber es wird schon sehr krass gezeigt in diesem Film, wie dieser Typ da verkommt und irgendwie sich wandelt. Also irgendwie kann man sich auch vorstellen, wenn man irgendwie von der Straße gekidnappt wird und einfach kommentarlos 15 Jahre in einen Raum gesperrt wird.
Kaspar Hauser.
Ja, im Prinzip, ja. Dass du quasi durchdrehst auf irgendeine Art und Weise. Und dann eines schönen Tages wird er halt einfach freigelassen und kriegt ein Handy noch in die Hand gedrückt, beziehungsweise das ist eine ganz komische Sequenz, die ich auch bis heute noch nicht richtig interpretiere. Ich glaube, er ist in einem Koffer gefangen auf einem Hochhaus und bricht aus diesem Koffer aus und hat dann noch ein Handy in der Hand. Und dann wird er angerufen auf jeden Fall und eine Stimme sagt ihm halt quasi, ja, wenn du wissen willst, warum du da eingesperrt wirst, dann gebe ich dir hier einen Hinweis, bla bla bla. Ja, und dann macht er sich halt auf, im Prinzip rauszufinden, warum er da eingesperrt wurde und was eigentlich passiert ist. Ich will da eigentlich auch nicht so viel verraten, wenn jetzt die Leute den Film noch nicht gesehen haben, weil damit macht man den Film dann auch kaputt, wenn man zu viel spoilt. Das Interessante daran ist, warum das auch ein Revenge-Flick ist, ist, dass man im Prinzip am Anfang eigentlich denkt, dass dieser Odesu, der da eingesperrt ist, derjenige ist, der jetzt auf einen Rachefeldzug geht. Also so ist der Film auch inszeniert. Es gibt eine legendäre Kampfszene, wo er dann zurück, glaube ich, zu diesem Knast geht und quasi nicht in 2D, aber in so einer 2D-Jump-Run-Perspektive von links nach rechts sich durch eine Horde von Leuten kloppt, mit einem Hammer bewaffnet und ohne Schnitt, quasi so eine Choreografie. Hier und da sieht man sogar auch, wie er halt wirklich daneben haut, weil es halt auch sehr aufwendig gemacht ist und sie wahrscheinlich dann keinen Bock hatten, weil er beim vorletzten Typen irgendwie leicht daneben schlägt, nochmal alles neu zu machen. Ist also eine der besten Kampfszenen, finde ich, die es überhaupt so gibt. Und man hat so die ganze Zeit das Gefühl, okay, der Typ nimmt jetzt erstmal krass Rache. Es gibt dann eine Szene, da ist er dann irgendwo in einer Seitenstraße und wird von irgendwelchen Gangstern oder so Pseudo-Rowdies irgendwie angemacht und er verprügelt die halt einfach aufs Übelste, wo du halt merkst, dass er eigentlich nur trainiert hat, um Rache zu nehmen. Und ja, wie sage ich das jetzt, ohne das am Ende zu spoilern? Okay, ich sage einfach mal eine Spoilerwarnung. Philipp, du hältst dir einfach die Ohren zu. ja, im Prinzip kommt am Ende raus, dass nicht er Rache genommen hat, also dass er nicht Rache nimmt, sondern dass jemand an ihm Rache genommen hat. Ich sage jetzt nicht, aus welchen Gründen und wie das dann genau am Ende sich auflöst, aber das ist in dem Moment so ein Schockmoment, weil man irgendwie wird einem, ja, das... Also die gesamte Vorstellung und die gesamte Motivation in dem Film ist quasi vorgegaukelt und am Ende ist irgendwie alles anders und es schockt einen irgendwie richtig und am Ende geht es wirklich so weit, dass Odesu richtig fertig ist und man merkt, dass diese 15 Jahre in dem Knast nicht das Schlimmste waren, was ihm passiert ist, sondern nur ein kleiner Teil von der Racheaktion ist, die eben der andere Typ oder die andere Frau, ich sage nicht zu viel, geplant hat. Ist das sehr verwirrend, glaube ich, wie ich das jetzt dargestellt habe. Victor,
Nee, passt doch. Ist doch super.
Ja, auch ich habe es leider voll verstanden.
Also wirklich, nee. Echt einer der besten Filme. Also ich kann es nur anders sagen, weil es gibt wirklich selten Filme, wo ich danach erstmal 10 Minuten irgendwie auf die Leinwand oder auch auf den Fernseher starre und wirklich überhaupt nicht mehr weiß, wo mein Kopf steht und das erstmal alles so sacken lassen muss. Und wenn das ein Film schafft, dann ist das schon irgendwie, dann ist das schon ein gutes Zeichen für einen Film, finde ich.
Ich bin ja auch kein großer Freund von Twists, aber diese letzten 15 Minuten sozusagen, wo wirklich klar wird, dann wieso und weshalb und was da genau passierte, die sind so beeindruckend, finde ich. Das bläst einen so um, weil es wirklich alles umdreht im Grunde, was man sich vorher gedacht hat und man rätselt ja auch gerne mit, wie es dann ausgehen wird, aber ich denke, darauf wird keiner kommen, der den Film zum ersten Mal sieht. Das ist absolut.
Aber der Film ist ja, also Bei Twist stimme ich dir total zu, aber es ist auch nicht so ein klassischer Shyamalan-Twist-Film, ja, wo man die ganze Zeit schon damit rechnet, irgendwie muss ja am Ende irgendwie was Krasses rauskommen, weil er eigentlich bis dahin, bis zum Ende recht straight ist. Also, wie ich auch schon gesagt habe, man denkt ja eigentlich, also man geht gar nicht von einem Twist oder so aus, sondern man verfolgt eigentlich sehr straight diesen Aufklärungsversuch von Odessu. Und dass dann am Ende ein Twist kommt, das überrascht einen quasi selber. Während bei vielen Horrorfilmen oder so Filmen, da ist einem ja schon von der ersten Minute an klar, dass irgendwie, ich sag nur Shutter Island oder so, da, wo einem klar ist, dass hier nicht so ist, wie es scheint oder so.
Ja. Weil du die Kampfszene eben erwähnt hast, ich habe irgendwo mal gelesen, dass sie diesen großen Fight in diesem Gewölbe da, in diesem Knast, Privatknast, eigentlich komplett auflösen wollten in einzelne Einstellungen. Und sie haben das auch wirklich komplett storyboardet. Und es waren am Ende so viele Einstellungen, dass Chan-Wook Park dann gesagt hat, hey komm, ich habe keinen Bock, lass uns das doch lieber in einer drehen, das geht dann schneller. Und es ging dann tatsächlich auch schneller. Also die hätten wohl irgendwie noch ein paar Wochen länger gebraucht, wenn sie das echt so wie im ersten Anlauf gemacht hätten.
Aber hast du das auch gelesen, dass die irgendwie 2 Wochen oder so an dieser Kampfszene irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber irgendwie haben die echt viel Zeit für diese eine Szene verbraten, glaube ich.
Ja, das Training. Hab ich
irgendwo mal gelesen.
Das ist aber echt Wahnsinn. Die ist wirklich, wenn man es zum ersten Mal sieht, das ist so beeindruckend. Und ich denke gerade für jeden auch, der irgendwie einen Bezug zu Videospielen hat, ist das eine absolute Offenbarung gewesen.
Total, ja, absolut. Ja. So, also ich kann den Film nur empfehlen. Es ist natürlich auch echt ein Film, der an die Nieren irgendwie geht. Also gerade auch das Ende, das ist schon kein Feel-Good-Movie, aber wir reden ja auch von Revenge-Flicks. Insofern ist das ja auch okay.
Und es wird ein lebendiger Tintenfisch gegessen.
Oh ja, stimmt. Tatsächlich. Was sehr eklig ist. Du sorgst
noch für die kleinen Special-Extras, die der Film zu bieten hat. Ja. Gut, dann Carsten.
Okay.
Möge er anfangen mit einem Film.
Ich bin schon wieder ein wenig verwirrt, aber lege ich mal ganz einfach los.
Wieso bist du verwirrt?
Weil wir doch jetzt irgendwie alle nacheinander was durchsprechen, aber kein Ding.
Wir können natürlich auch gleichzeitig sprechen. Ich meinte eher, dass wenn dir ein Film einfällt, wie es auch jetzt schon übrigens geschehen ist, der gut dazu passt, dann darfst du auch gerne hineinplatzen.
Kein Problem. Also, aber ich habe trotzdem schon einen vorbereitet und das ist leider ein Film, von dem es dann irgendwie sehr viele schlechte Nachfolger gab und der erste Teil ist meiner Meinung nach immer noch der beste. Der Film selber ist nicht super, aber wie so oft habe ich meine Filme so von schlecht nach gut sortiert, aber für einen Rachefilm ist der eigentlich schon ganz klassisch.
Aber krass, welcher Film?
Das jetzt nach der leichten Einleitung hätte ich jetzt gesagt, es dann handelt sich dabei um die Krähe, der englische Titel ist The Crow und der Film ist in manchen Formen halt ein bisschen besonders, aber dazu gleich noch mehr generell zum Inhalt. Es ist irgendwie wieder diese klassische Rachegeschichte, also warum will der Hauptdarsteller Rache haben? Zum einen, weil halt seine Verlobte erst vergewaltigt und an den Verletzungen, die dabei entstanden sind, auch noch später stirbt. Das Besondere ist aber diesmal auch, dass er selber auch umgebracht worden ist. Und jetzt ist das halt so ein wenig mystisch. Daher kommt dann auch der Titel. Denn wenn Leute halt sterben in bestimmten Glaubensrichtungen, ich weiß gar nicht in welcher, werden die Seelen der Toten von dem Reich der Lebenden in das Reich der Toten gebracht in Form oder mit Hilfe von Krähen. Und aber wenn halt irgendwie was besonders Trauriges geschieht, das hört man glaube ich auch schon im Trailer, haben halt die Krähen so viel Erbarmen und nehmen halt wieder einen Toten mit.
Wie mit Vincent Raven.
Vincent Raven.
Oh Gott.
Danke. Kurzum, er kommt halt wieder in das Reich der Lebendigen und nimmt dann halt Rache. Zum einen an seine Frau und zum einen auch irgendwie an sich selbst. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, der Film ist aus den 90ern. Am Ende hat er, und ich hatte mir die Filme noch so ein bisschen einsortiert, in Rache erfolgreich oder Rache nicht erfolgreich. Diesen Film würde ich einsortieren in Rache erfolgreich. Denn auch wenn er sich selber halt nicht wieder lebendig machen kann und seine Frau natürlich auch nicht, kann er zumindest alle Täter zur Strecke bringen. Und im Nirvana, sage ich mal, trifft er dann halt später auch wieder seine Verlobte. Ja, der Film ist an manchen Stellen unglaublich, ja, ich sag mal, die Amerikaner nennen das cheesy. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie einen schönen deutschen Begriff gibt.
Kitschig.
Kitschig, ja, echt? Ja, also ja, vielleicht habe ich dann den Begriff cheesy immer falsch verstanden. Was ich halt
mit Käse zu tun.
Ach so, ja, ich gedacht. Ja, stimmt. Der Film ist nämlich zum größten Teil aus Käse. Nein. was ich halt eher cheesy meinte, ist an einer Stelle, da gibt es zum Beispiel so einen Bösewicht, der hat halt sehr viel mit Messern zu tun und er bringt ihn halt um, indem er halt alle seine Organe in alphabetischer Reihenfolge ersticht oder mit einem Messer, ja, wie nennt man das dann, durchsticht. Das sieht man aber nie und lustigerweise sieht das erst ein Polizist, nachdem die Tat schon geschehen ist. Wo ich mich immer noch bis heute frage, wie die das geschafft haben. Dann gibt es da noch so eine seltsame Modedroge, die, wenn die dann irgendwie auf dieser Droge sind, ja, keine Ahnung, sich halt so filmmäßig verhalten wie jemand, der auf Droge ist, was irgendwie mit der Realität immer wenig zu tun hat. Dann gibt es noch komische Musik und ja, eine Sache, die den Film noch so ein bisschen besonders gemacht hat, ich glaube, das war so, das war halt so eine Geschichte mit diesen Hauptdarstellern. Zum einen dieser Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, der während des Films auch gestorben ist. Also der wurde bei einer Szene leider erschossen.
Wie wir in wilden Forumsdiskussionen uns haben lehren lassen, gar nicht wirklich so stimmt, sondern ein Mediengerücht war.
Okay, so
das. Also er ist gestorben, aber nicht mit, wie sein Vater irgendwie mit einer vermeintlich ausgetauschten Platzpatrone und on set oder so.
Ja, aber was ich nur halt noch ganz kurz erwähnen wollte, ist, dass der Film halt zu einem gewissen Teil unglaublich romantisch ist. Zum einen ist das halt wegen der Liebe von dem Hauptdarsteller zu seiner Frau. Und was halt irgendwie diese Romantik noch unterstreicht, ist, dass sowohl der Hauptdarsteller, und das sage ich jetzt hetero, wie man etwas nur hetero sagen kann, ziemlich gut aussieht, als auch der Bösewicht. Der sieht zwar kaputt aus, aber auch ziemlich gut.
Du fandst den also gut aussehend, Carsten.
Ja.
Okay.
Warum erzähle ich sowas?
Ja, ich frage mich auch.
Ich kann mich null an den Film erinnern, wirklich. Ich hab den als Kind, glaube ich, gesehen. Aus welchem Jahr ist denn der Film? Ist er so 90, 91? Ist
93, das die Zeit? 97, also ich glaube, ich bin noch zur Schule gegangen.
93, weil ich glaube, ich habe damals noch sogar in der Bravo, als in der Bravo noch komplette Filme abgedruckt wurden anhand von kleinen Stills, also wirklich von der ersten bis zur letzten Szene. Kann ich mich erinnern, wie ich das gelesen habe. Und da war ich, und das ist auch das Einzige, was ich mir behalten habe von dem Film, die eine Einstellung, wie er den Arm von der Junkie-Frau hält und dieses Heroin oder diese Fantasiedroge kommt wieder rausgeflossen aus ihr.
Oh ja.
Ja. Ja, gerade, also was man auch noch häufig gesehen hat, ist halt irgendwie dieses Apartment, das halt irgendwie, obwohl, und das wirkt am Anfang irgendwie total bescheuert, es kam mir am Anfang so vor, dass die Leute die tatsächlich nur umgebracht haben, um sie aus der Wohnung rauszubekommen, was aber, ich glaube, entweder ein Übersetzungsfehler war oder meiner eigenen Dummheit zu verschulden ist. Erst später habe ich dann gelernt, dass es da irgendwie so ein Krawallritual geht, so ungefähr wie am 1. Mai.
Ich bin eh gespannt, wann dieser ganze Gothic-Industrial-Lack- und Lederlook wieder zurückkommt, so sein Revival erlebt. Weil es gibt ja immer wieder so Filme wie The Crow
Underworld
oder Dark City.
Hat es doch.
Weil, ja, aber nicht wirklich. Also ich meine wirklich für so ein Massenbewusstsein, wie es die Matrix getan hat. Aber eigentlich sind das immer nur so einzelne Erscheinungen. Es gibt so kein festes Genre dafür.
Ja, die anderen Teile, nur noch eine Riesenwarnung, die habe ich mir dann, ich glaube, das waren noch gar keine Kinofilme mehr, die gab es dann, glaube ich, wirklich nur noch, ich glaube, zum Teil und jetzt festhalten auf VHS und dann irgendwie auf DVD später auch, sind übrigens alle ziemlicher Murks.
Okay. Aber ich habe jetzt mal gerade im Internet nachgelesen, der ist doch an so einer Platzpatrone verreckt.
Also das also, scheint...
Ja, weil ich glaube auch, ja.
Ich habe das damals auch behauptet und dann ist unser Kollege Khalil die Wände hochgegangen, weil das scheinbar nicht stimmen würde. Und ich weiß nicht.
Ja, aber Wikipedia lügt doch nicht.
Doch, auch Wikipedia lügt mal.
Ja, aber was ist denn nun wirklich passiert? Hat er eine Grippe oder?
Ja, es war irgendein Hirnschlag oder irgendwas. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Wir müssten Kadil befragen, der könnte es uns sagen. Aber ich weiß nur, dass es das war. Damals wurde das nämlich genauso von mir und dem Gast Philipp im also dem anderen Philipp im Comic-Verfilmungs- oder Superhelden Podcast, also einer der ersten, besprochen, und da gab es nachher eben auf die Mütze vom Herrn Böller, weil das scheinbar nur so eine Ente war, die durch die Medien geisterte, aber in Wirklichkeit war es ganz anders.
Wobei ich mir echt gut vorstellen kann, dass als das damals passiert ist, sich schon sehr viele gefragt haben, who the fuck is Brandon Lee?
Ja, obwohl ich war im Kino und der Film, aber wahrscheinlich ist er nur deswegen so gehypt worden, weil es auch hieß, man hätte dann ganz viele Szenen mit dem Computer, wo ich mich bis heute frage, das müssen dann aber ihrer Zeit sehr weit voraus gewesen sein, die CGI-Leute, weil ich habe dann irgendwo in dem Film bewusst gesehen, dass irgendwelche Szenen mit dem Computer generiert wurden, also eher.
Das Gesicht, ja.
In dem Film. Aber es ist ein sehr dunkler Film, was es einfacher macht. Dann bin ich ja dran. Ich habe leider, muss ich sagen, eine ziemlich, in Anführungszeichen, ja nicht langweilige, aber sehr offensichtliche Liste. Und zwar fange ich mit einem Film an, den alle hier kennen, bin ich fest von überzeugt. Und zwar mit einem gelben Trainingsanzug mit schwarzen Streifen an der Seite. Und ich spreche nicht von Bruce Lee, und da bleibt eigentlich
Ali G.
Ali G, oh shit.
Nee, der ist ja am Wochenende. Hell.
Was?
Biene Maya?
Ich meine nicht ein Trainingsanzug Größe XXXL aus Ballonseide, sondern ich meine einen eng anliegenden Trainingsanzug. Entschuldigung, es war ein doofer Witz.
Ja, der ist doch trotzdem eng anliegend.
Ist doch bei dir eng anliegend, Carsten.
Ich besitze keinen Trainingsanzug.
Nur ballonseidene Hosen. Kill Bill natürlich mit Uma Thurman. Kill Bill ist insofern besonders, dass der gute Quentin die Rache so lange auskosten wollte, dass er den Film in zwei Hälften geschnitten hat. Und die meisten werden natürlich den Film kennen. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Der Grund für Uma Thurman, um einen langen Rachefeldzug zu führen, ist, dass ihr am Anfang, sag ich mal, ganz soft ein bisschen die Hochzeit versaut wurde. Und so einer bösen Braut ist nicht zu spaßen. Und das Schöne an dem Film ist, dass er so ganz viele klassische Elemente des Revenge-Films, aber auch des Kampfsportfilms wunderschön bringt. Und zwar vermisse ich ein bisschen die Filme, vielleicht gibt sie es noch direct to DVD, wo jemand von irgendeinem Mr. Miyagi-mäßigen alten Asiaten ganz besonders lange und schmerzvoll, aber unter strenger Hand trainiert wird. Und das ist in diesem Film eben auch eine sehr lange Sequenz oder ein sehr langer Teil des Films, wie sie beim unglaublich strengen, weißbärtigen Asiaten die tödliche Technik des, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, die Faust, die Kralle des
Todes. Na, die 5-Punkt-Herz-Explosionsgeschichte.
Akupunktur-Pressur-Technik.
Genau. Ja. Und auch vor allem es schafft, im Gegensatz zu der anderen, ihm hörig zu sein, aber mit seiner doch sehr barschen Art zurechtzukommen und brav zuzuhören und zu trainieren. Und man kennt solche Sequenzen vor allem von einem Herrn Jean-Claude Van Damme oder so, der dann irgendwie im Spagat irgendwo zwischen den Bambusbäumen hängt und weiter gestretched wird unter Schmerzen. Und natürlich die Rache, und die Rache ist hier wie öfter an Revenge-Filmen, weil wäre es nur eine Person, dann wäre ja mit einem Schuss alles getan, aber es ist ja in diesem Fall eine ganze Gruppe, die auch im Gegensatz zu anderen Filmen alle eine eigene Persönlichkeit bekommen und sehr schön illustriert werden, und die Rache ist teilweise schon fast poetisch gemacht. Ich erinnere da an den Schwertkampf im Abendlicht oder in der Nacht mit leichtem Schneefall. Ich habe übrigens in der Empire konnte man, es gibt in England oder wahrscheinlich auch in Amerika zahlreiche Internetanbieter oder Läden, die sich darauf spezialisiert haben, Props zu verkaufen, also irgendwelche Gegenstände, die in Filmen vorkommen oder von Filmsets sind, und da konnte man, stand leider kein Preis dabei, den Kopf von dieser, ich weiß nicht mehr, wie diese sexy Asiatin heißt, gegen die sie draußen, nachdem sie diese 88...
Lucy Liu.
Oren.
Ach, die, ich bin...
Oren Ishii.
Oren Ishii. Und man kann da Oren Ishis Kopf, wo oben praktisch der oberste Deckel fehlt und das Hirn so halb rausguckt, kann man kaufen. Es sieht extrem geil aus, aber ich möchte gar nicht wissen, wie teuer das ist. Aber auf jeden
Schade,
Fall...
Schade, ich dachte, man könnte auch einzelne Schneeflocken ersteigern. Das wäre doch niedlich.
So Schneeflocken.
Aber vielleicht kannst du, vielleicht kann man ja dazu noch sagen, dass es zwei Filme sind, dass der Film zweigeteilt ist und das achso, weil die Trainingssequenz, von der du vorhin gesprochen hast, ja ein Teil 2 ist. Und,
ja, ich behandle es jetzt wie ein Film.
Du behandelst wie ein Film, okay.
Aber beide Filme, also gerade natürlich sollte man nicht den zweiten zuerst sehen, aber sie sind, finde ich, auch ganz gut anguckbar, wenn man sie sich einzeln anguckt, weil Quentin natürlich auch den ersten Film eine gewisse Klimax entstehen lässt und gerade am Ende nochmal eine ordentliche Schnetzelei kommt und von daher und es ist übrigens ein um mal wieder zu dem Oldboy zurückzukommen, auch ein eventueller Revenge-Film wird immer wieder gemunkelt in der Mache, wo die Tochter der Schwarzen, mit der sie sich so höflich in der Küche unterhält und dann immer schlägt, wenn, glaube ich, die Tochter kurz aus dem Bild ist. Die soll wohl in einem, ist ja kein Remake, sondern irgendeinem, ich weiß nicht, ob es dann Kill Bill 3 oder Kill Yuma oder wie auch immer, soll es da nochmal einen Teil geben, wo die Kleine dann eben Rache übt dafür, dass ihre Mutter getötet wurde.
Wobei gesagt werden muss, dass, glaube ich, zu jedem Tarantino-Film gab es immer Gerüchte zu so einem Spin-Off. Es gab, für Reservoir Dogs hieß es, es wird
irgendwann so ein Brothers. Film.
Genau, wird zu Reservoir Dogs über Mr. Pink, der der Einzige ist, der überlebt, weil er abhaut, einen Film geben soll, oder den Eddie gerade anspricht, The Vega Brothers. Und ob da wirklich was dran Vega ist.
Brothers, genau.
Ob er die selbst irgendwie nochmal, ob er selbst sozusagen die Gerüchte schürt, um so dieses Phantom aufrechtzuerhalten, bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, da muss man sich keine großen Hoffnungen machen, dass er dann nochmal zurückkehrt zu dieser Martial Arts Welt.
Weil er, glaube ich, jetzt wirklich einen reinrassigen Western machen will, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, ein Django Spin-Off.
Genau, Django, genau.
Django Unchained soll
Django der heißen. Hätte man auch nehmen können, ich glaube.
Franco Nero.
Weil bei Western ist fast immer ein Revenge-Film mit drin, oder?
Ja. Aber was ich nicht so ganz verstehe, du hast am Anfang gesagt, du hättest in deiner Liste so alle möglichen klassischen Filme genannt und einen klassischen Revenge-Film vermisse ich da aber.
Welche Liste denn? Hier nehme ich an.
Ja, mit dir, Philipp, richtig.
Nee, ich meinte nicht, dass ich alle klassischen, sondern dass ich jetzt nicht besonders spezielle oder so, seltene, okay, oder überraschende Filme nenne, sondern eigentlich jetzt da nicht, dass ich einfach mehr so, was man halt erwartet, wenn Revenge-Filme genannt werden, auf der Liste habe.
Was man im Zusammenhang mit Kill Bill vielleicht noch sagen kann, ist, wie unterschiedlich diese beiden Teile sind. Also während der erste Teil wirklich so ganz straightes Martial-Arts-Kino ist und sie sich wirklich durch diesen Gegnerhorden durchprügeln lässt, ist der zweite viel, viel menschlicher und nimmt auch das Tempo zurück. Also der zweite ist wirklich so eher dieses typische Tarantino-Dialog- Drama oder wie man es auch immer nennen will, das man von ihm gewohnt ist. Also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt beide nochmal sehen müsste, würde ich dann lieber Teil 2 nochmal schauen, weil 1 war auf Dauer so ein bisschen langweilig und ich habe mich am Ende von Teil 1 schon gefragt, oh okay, wenn das jetzt so in Teil 2 nochmal so weitergeht, weil man auch nicht wirklich investiert in sie, also es ist nicht wirklich wichtig, ob ihr diese Rache gelingt, man hängt irgendwie nicht an ihr, aber am Ende von Teil 1 gab es dann so einen tollen Twist, der, glaube ich, jeden überzeugt hat, sich den zweiten Teil dann doch nochmal anzusehen. Und irgendwie haben beide Teile auf mich ein bisschen gewirkt, auch so im Nachhinein wie ein Scheidungsdrama, wo es um das Sorgerecht geht.
Ja, das stimmt.
Letztlich. Oder? Es ist ja voll, auch so, auch wenn man sich die letzte Szene von Teil 2 ansieht, dann ist das eigentlich so ein ganz klassisches Trennungsgespräch.
Das stimmt, also, ja.
Der Showdown, der dann auch nicht so ist, wie man es von einem Rachefilm unbedingt erwarten würde.
Ja, wenn ich bei allen Beziehungen in meinem Leben, wenn ich mich getrennt habe, habe ich dann auch den Punch der fünf Finger Todesdinger nochmal kurz beim Weggehen und habe dann gewartet, bis sich meine Holde bewegt und bin dann mit einem Grinsen weggelaufen.
Was ich noch sagen wollte, ist, dass es in dem Film auch wieder super gepasst hat, dass man, wenn man aus dem Film rauskommt, direkt erstmal wieder Internet anschmeißen muss, um ein paar Sachen zu raffen. Also ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da gibt es ja diese eine Stelle, an der sie ihren Namen nennt.
Ja.
Und die war zumindest in der Kinofassung, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, so überpiept.
Genau.
Und das ist halt etwas, was ich sage mal im Kinofilm ja eigentlich ganz seltenst vorkommt. Und da fragt man sich direkt schon beim allerersten Mal, was ist da los und warum ist das so, und direkt mal Google anschmeißen.
Aber das ist, finde ich, so, also ja,
was hat Google dir dann
Tarantino
gesagt?
Tarantino irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht mal so besonders. Also, wobei das ich jetzt auch wahrscheinlich
Koffer,
gar nicht mit einem Beispiel dienen kann, wo er sowas schon mal gemacht hat. Aber das war für mich klar, dass das so ein typisches Gimmick ist, was Tarantino reingemacht hat, um einfach lachen.
Ja, ist doch wie mit dem Koffer in Pulp Fiction.
Ja, exakt, genau. Das ist das Beispiel, was mir nicht eingefallen
ist. Ja, ich weiß nicht. Die Sache mit dem Koffer in Pulp Fiction ist ja so, dass einfach nicht gesagt wird, was in dem Koffer drin ist. Und sind wir glücklich? Ja, wir sind glücklich. Bei Kill Bill ist das so, also auf mich wirkte das so, dass das am Anfang drin war und er sich dann überlegt hat, oh nee, warte mal, das verrät zu viel. Das ist ein riesiges Geheimnis. Der Plot-Twist.
Nein,
dann würde er nun wirklich, Tarantino hat genügend Budget, um dann die ein oder andere Szene nochmal zu drehen oder das einfach irgendwie über abzuschneiden, aber der piepst doch da nichts, weil er denkt, oh scheiße, das hätte ich besser nicht gesagt.
Ja, keine Ahnung, ich habe das halt mir damals so, so vorgestellt. Und,
nee, aber ich denke, ich habe eine Theorie, wieso er das gemacht hat, weil zu dem Zeitpunkt, wo es weggepiepst wird, ist ja noch bekannt als die Braut und so wird sie auch inszeniert, sozusagen wie so ein Geist, der sich eben da durchschlachtet auf dem Weg, auf der Suche nach Rache. Und der Name wird ja erst in dem Moment ausgesprochen, wo es diese Familienzusammenkunft gibt und sie wirklich zu einer Frau und einer Mutter wird.
Ja, richtig.
Nennt er sie nicht übrigens auch immer Kid oder Kiddo?
Kiddo, ja. Ja, sie heißt ja auch Beatrix Kiddo, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber ihr hattet ja auch vorhin gefragt, was ich dann direkt ergoogelt habe. Und dann das, was man direkt ergoogeln konnte, war, dass auf dem Flugticket ihr Name tatsächlich zu lesen war. Und das hat man dann halt.
Aber was man vielleicht auch noch erwähnen könnte im Zusammenhang mit Kill Bill ist, dass ich, also zumindest meines Wissens, dass das ja auch ursprünglich als ein Film geplant war von Tarantino und meines Wissens dann, glaube ich, die Weinsteins oder wer es auch immer war, dann gesagt haben, okay, so ein 4 Stunden Film mit so einem Thema irgendwie, das ist nicht zumutbar und er dann auch heftig umschneiden musste und angeblich soll es ja irgendwann immer mal, habe ich es gelesen, mal so eine Fassung geben, wo dann ja alles zusammen an einem Stück ist oder so.
Genau.
Also nur weil auch vorhin
Victor gesagt hat,
dass die zwei Filme so unterschiedlich sind, wenn man das mal als einen betrachtet und vielleicht die ein oder andere Szene nach vorne oder nach hinten schiebt, dann ist der schon ziemlich, dann ist das alles schon ziemlich geil, weil dann ist da wirklich mit Martial Arts und Ausbildung und Dialogen und ein bisschen Anime und weiß ich nicht, dann ist der Film wirklich vollgepackt mit geilem Scheiß.
Ja. Das Coole ist ja auch, das ist mir echt wirklich ein paar Jahre später aufgefallen, wie er in dem Film mit Struktur umgeht. Er springt wieder von, sozusagen von, wie soll ich sagen, sie hat ja diese Liste mit den 5 Namen und die werden aber nicht chronologisch abgehandelt, sondern er springt immer hin und her. Und normalerweise in so einer Rachefilm-Dramaturgie hast du es ja so, dass sozusagen die ersten Gegner die schwächsten sind und dann der Boss ist der schwerste Gegner. Und in dem Film ist es aber nicht so, wenn man ihn chronologisch schaut. Also der erste Gegner auf ihrer Liste ist so eigentlich der schwerste von allen. und der auf Platz 3 ist sozusagen der Schwächste. Und um sozusagen diese typische Dramaturgie zu erfüllen, ist der Film aber genauso umgestellt. Das heißt, Platz 3 kommt auf Platz 1, weil das der einfachste Kampf ist. Und Platz 1 auf der Liste kommt am Ende vom ersten Filmteil, weil es der schwerste ist. Das fand ich eigentlich ganz lustig gelöst.
Ich weiß auch noch, als das erste Mal irgendwie diese Liste gezeigt wird, dann gibt es ja auch noch diese Kapitelnummern. Und ich war erstmal völlig verwirrt, weil dann steht irgendwie Kapitel 1. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann genau hieß, und dann kommt aber Nummer 3 eingekringelt und man dachte nur, und der Film fängt mittendrin an und man weiß, es gab vorher schon so ein Cold Opening und man wusste am Ende irgendwie überhaupt nicht mehr, wo man jetzt zu finden ist, aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, sondern so wie Victor eben gesagt hat, so sogar eigentlich recht logisch.
Ja, aber ohne zu viel halt verraten zu wollen, was mich halt damals auch noch so super begeistert hat, ist, dass der Film eigentlich einen nie in Ruhe lässt. Also direkt schon mit der ersten Szene, wo ich sage mal, dieser Schuss fällt, in einer sehr ruhigen Szene wird es dann plötzlich sehr laut und man erkennt den Grund dahinter gar nicht. Bis halt zum Beispiel auch der erste Kampf ist ja, glaube ich, auch der mit dem Kind und der Mutter, wo dann aus der Cornflakes-Tüte plötzlich die Schießerei losgeht und Teile quer durch die Gegend fliegen. Ich weiß nicht, das fand ich halt, das reißt einen immer mehr mit. Also in klassischeren Actionfilmen, auch modernerer Art, finde ich, wird diese Action irgendwie so stufenweise erhöht und geht nicht so irgendwie von ruhigen Szenen plötzlich mit einem Schnitt direkt in die große Schießerei über. Aber
ja, was auch schön ist an der Szene ist, dass obwohl es ein Revenge-Film ist, wo, also wie schon im ersten von Victor genannten Charles Bronson-Film, eigentlich kaum Regeln gelten und kaum Mitleid, weil eben das Unrecht, das einem angetan wurde, so groß ist, ist, dass hier natürlich die Mutter in ihr hochkommt. Sprich, sie sieht ein Kind, also eigentlich eine wichtige Seite von ihr, die ja später noch wichtiger wird, aber sie sieht eben, dass der ein Kind ist und sie versteht und sie ich glaube, sie kommunizieren ja fast nonverbal ein Agreement aus, dass sie vor der Tochter von dieser Frau sich nicht killen. Und das fand ich irgendwie einen schönen Griff von Tarantino.
Ich finde den Anfang mit der Musik hier von Nancy Sinatra, das hat mich total, also das ist, da habe ich wieder so gedacht, Chapeau Tarantino, das ist einfach, wie er auch mit Musik und diese Kombination aus einfach Kamerafahrten und Dialogen und Musik und so, er trifft irgendwie immer diesen perfekten Moment, um einen Charakter einzuführen oder um irgendein Thema einzuleiten. Also ich bin ja auch echt ein großer Tarantino-Fan und er hat das irgendwie immer wieder drauf, so dass man so, ja, sich so richtig mitgerissen fühlt von dem, was da passiert. Also das vergleichbar so wirklich mit einem Leone oder so, keine Ahnung.
Ja, also das mit der Musik haut mich auch jedes Mal um. Immer wenn ich halt irgendeinen Tarantino-Film sehe, denke ich immer, boah, was für eine coole Musik. Und die gefällt mir sofort. Und meistens stelle ich dann, oder ist mir dann jetzt natürlich neuerdings klar, aha, das ist irgendwie ein älterer Song aus irgendeiner bestimmten Ära oder aus irgendeiner obskuren Ecke, die man sonst nicht kennt. Und wenn ich dann selber auf die Idee komme, oh, jetzt suche ich auch mal völlig obskure Musik, da finde ich bestimmt auch was total Cooles, kommt bei mir immer nur Scheiß bei rum und ich weiß nicht, wie Tarantino das macht, ob der einfach noch viel, viel mehr hört oder ob
ja, er hat eine, ja, vor allem eine holländische
Plattensammlung.
Er hat einen holländischen Musiker bei Reservoir Dogs, eines der großen Lieder in dem Film, ist von einem Holländer, der zwar hier recht bekannt ist, aber ich wusste gar nicht, bevor ich hier in Holland gelebt habe, dass der ein Lied in Reservoir Dogs beigesteuert. War es
Rudi Carrell?
Der berühmte euch zurück. Aber ich meine, er hat ja auch irgendwie Christoph Waltz
gefunden. Er hat was?
Keiner so richtig auf der Liste hatte, obwohl er um die Ecke wohnt. Also irgendwie hat er einfach so ein Gespür für das Richtige, keine Ahnung wie.
Okay, dann ist, würde ich sagen, Victor, ja, fahre fort.
Es ist schön, dass du Kill Bill genannt hast, weil da kann ich mit meinem Film gleich gut anknüpfen. Der Film heißt Die Braut trug Schwarz von 1968. Das ist ein Film, französischer Film von François Truffaut. Und in dem Film geht es um eine Frau, gespielt von Jeanne Moreau, deren Mann auf der Hochzeit erschossen wird, als sie aus der Kirche rauskommen. und sie findet heraus, welche Männer dafür zuständig waren, macht sich eine Shitlist, das sind 5 Männer, und jagt einen nach dem anderen durch Frankreich und erledigt ihn auf eine sehr weibliche Art und Weise. Der Film ist so ein bisschen nochmal hochgekocht, als Kill Bill damals rauskam, weil er eine sehr, sehr ähnliche Struktur hat und die Figur auch sehr ähnlich angelegt ist. Nur funktioniert er anders. Jeanne Moreau, also die Figur, die sie spielt, ist die erledigt diese Männer nicht durch Brutalität, sondern durch das, was eine Frau eigentlich am besten kann, durch eben Mittel, durch die Bösartigkeit und durch die Verführung. Und sie stellt es so an, indem sie sich sozusagen in das Leben eines jeden dieser Männer reinlügt eigentlich. Also sie gibt sich als Person aus, die sie nicht gibt, um sich irgendwie Zugang zu ihnen zu verschaffen. Und in dem richtigen Moment, wenn sie dann denkt, okay, die sind bereit, um zu erfahren, wer sie eigentlich ist, schlägt sie halt zu durch ganz unterschiedliche Arten. Und das Tolle an dem Film ist, dass er eigentlich den Fokus nicht auf sie legt. Sie ist so ein bisschen wie so ein Geist, der an der Rache festhält und das eigene Leben aufgegeben hat, sondern diese Männer. Also bevor sie sozusagen zu diesen Männern kommt, in der Regel bei den meisten, sehen wir sozusagen, wie diese Menschen leben, ob sie Familie haben, was für Typen das sind. Die sind auch alle grundverschieden. Also wir haben den Weiberhelden, wir haben den einsamen, alleinstehenden Mann, der nicht mal mehr Frauen hatte, als er Finger hat und das irgendwie seinen Freunden nicht erzählen kann. Das sagt er auch ganz melodramatisch. Ich werde das nie einem Mann erzählen können, dass ich nicht mehr Frauen hatte als Finger an der Hand. Und was wollte ich sagen? Jetzt habe ich mich verloren. Philipp, hilf mir mal, du hast ihn doch auch gesehen.
Also ich bin doch immer die ganze Zeit am Rechnen, ob ich mehr Frauen habe. Okay.
Reicht eine Hand oder brauchst du 2?
Ich glaube schon, dass ich 2 brauche, aber ob ich 3 bräuchte, weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt nachrechnen. Ich war immer eine treue Langbeziehungsseele.
Okay. Nee, und der Film ist, natürlich ist es ein Rachefilm. Der ganze Film, die ganze Struktur des Films ist Rache. Aber durch François, eben einen sehr menschlichen Regisseur, hat ein unglaubliches Detailreichtum. Und diese Männer sind auch so liebevoll inszeniert, dass man auch automatisch Mitleid hat mit ihnen, wenn sie dann sozusagen zuschlägt. Aber er lässt sie auch nie so aus der empathischen Sicht. Also es gibt dann 2 Momente, wo sie dann wirklich sich öffnet und auch sozusagen über ihre Gefühle spricht, was dieser Tod von ihrem Verlobten bedeutet hat. Und das Schöne an dem Film ist auch, dass er diese Rückblende von der Hochzeit, als ihr Mann erschossen wurde, ist nicht am Stück erzählt, sondern mit jedem Mord, den sie begeht, sehen wir ein Stück davon, wenn sie sozusagen davon erzählt, dass sie die Braut ist, von diesem Mann umgekommen ist, um sich zu rächen. Also es ist ein wirklich, wirklich unglaublich schöner Film und er ist auch so grandios inszeniert, weil er eben über alle Genres hinweg niemals vergisst, dass sozusagen da auch Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht nur irgendwelche Stereotypen sind.
Aber
die man locker umnieten kann.
Wann erfährt man denn, dass es eine Rache ist oder was ihr Motiv Rache ist? Ist das praktisch?
Naja, man ahnt es am Anfang schon. Man ahnt es einfach aus dem Grund, weil es so eine untypische Figur ist. Es ist ja eine Frau. Und bei dem ersten Mann sagt sie ihren Namen und wir sehen, dass er total erschrocken reagiert und die Augen aufreißt und im nächsten Moment stößt sie ihn dann schon den Balkon runter und wir sehen eine Puppe, wie sie ein paar Stockwerke unten auf dem Asphalt aufdotzt. Und aber wirklich ganz konkret, dass etwas passiert ist oder was passiert ist, erfährt man dann beim dritten Mord.
Okay, ich musste nämlich gerade an...
Der letzte Mord an sozusagen dem, der das Gewehr gehalten hat, mit dem dann der Mann erschossen wurde, ist absolut genial inszeniert. Ich habe das noch nie in einem Rachefilm gesehen, weil es ist die kürzeste Szene des Films. Also bei den anderen Männern lässt er sich durchaus Zeit. Die kriegen dann wirklich auch so 20-minütige Episoden spendiert. Aber der letzte ist wirklich in einer Einstellung abgehandelt und es ist so super gelöst. Und dann hört der Film auch auf. Also es gibt da nicht die Tränen des Glücks, über die wir vorhin gesprochen haben, dass sozusagen, wenn die Rache vollzogen ist, da jemand weint, weil er so glücklich ist, dann sein Werk vollbracht zu haben, sondern es ist ganz lakonisch und so ein bisschen um die Ecke gedacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Braut trug schwarz, unbedingt ansehen.
Ja, ich musste eben kurz an in Zeit denken, weil da auch praktisch, obwohl das hätte man auch schon bei Oldboy nennen können, weil man das eben aus der Perspektive des Rache-Empfangenden sieht und erst am Ende überhaupt kapiert, dass da ein, auch wenn äußerst psychopathisches, aber ein Motiv Rache existiert.
Ich finde das überhaupt eine. Sorry, wollte nicht unterbrechen. Nee, ich finde das überhaupt auch wichtig, mal zu erwähnen, dass ja auch gerade bei so Rachefilmen, die ja oft so aufgebaut sind, dass erstmal irgendwas Schlimmes passiert. Ich muss da zum Beispiel, hat einer den Film Chaos gesehen oder gehört von?
Ja.
So ein ganz schlimmer Rip-Off von Last House on the Left. So eine Low-Budget Torture-Porn-Pseudo-Remake, was sie aber offiziell nicht als Remake genannt haben. Dabei ist es im Prinzip genau das Gleiche. Aber bei solchen Filmen, da merkt man halt, dass da schlechte Leute am Werk sind, weil man überhaupt nicht in der Rolle zum Beispiel der Opfer oder so ist, sondern im Prinzip während des Guckens, also das gucken eher Leute, die es geil finden, dieser Gewalttat zuzugucken. Das ist auch, glaube ich, irgendwie so, was dann so ein Torture-Porn-Film irgendwie unterscheidet von einem guten Horrorfilm, dass du eben nicht einfach geil wirst, nur weil du gerade Brutalität siehst, sondern das ist, finde ich, was so ein Film irgendwie dann auch übermitteln sollte, dass du für die richtigen Leute irgendwie bist, dass du irgendwie dafür bist, dass sie entkommen oder dass sie ihre Rache kriegen oder so, aber dass du es nicht geil findest, dass da gerade eine Frau vergewaltigt wird oder irgendwelche Leute abgestochen werden oder so. Wollte ich nur mal sagen, so diese Motivation ist in manchen Filmen manchmal auch ein bisschen fragwürdig.
Ja, absolut. Ich glaube, man kann generell zwischen zwei Arten von Rachefilmen unterscheiden, wenn man das echt so grob sagen müsste. Es gibt halt diese Filme, die wirklich einfach nur eine Rache erzählen, um überhaupt einen Film erzählen zu können, wo es schlicht die Motivation ist und wenn die Rache vollzogen ist, dann war's das und halt die Gegner sind halt eine anonyme Gruppe. Dann bis auf die Einstiegsszene, wo ja Verbrechen gezeigt wird und am Ende jubelst du, wenn dann der Bösewicht auf grausamste Art und Weise umgebracht wird. Und es gibt halt die Filme dann eben wie Oldboy oder auch die Braut trug schwarz, die halt die Rache an sich im Laufe des Films auch reflektieren und auch thematisieren.
Ja, also ich fand es bei Inside von daher gut, weil man sich dachte, was will die Frau von ihr? Was hat die ihr getan oder was soll das? Und man eigentlich denkt, es ist ein völlig hirnloser Slasher-Film und am Ende dann doch eigentlich eine ziemlich gute Brücke oder, naja, nicht plausibel, aber dass man zumindest nachvollziehen kann, wo der Wahnsinn herkommt. Und das finde ich dann auch wieder cool. Und ich finde auch Rachefilme, also wenn sie aus der Perspektive gezeigt sind, sind sie genauso interessant. Oder sie müssen es wirklich schaffen, dass man so weit emotional verbandelt ist, dass man auch wirklich das Gefühl für Genugtuung, also dass man Genugtuung haben will. Aber ich glaube, Carsten ist der Nächste, der einen Film nennen sollte, dürfte.
Aber ganz kurz, Philipp, was meinst du denn mit, was du gerade gesagt hast?
Es gibt Filme, die es überhaupt nicht schaffen, dass man wirklich, also die einen emotional nicht mitnehmen, die am Anfang irgendwie abfrühstücken, dass irgendwie eine Gruppe Rowdies irgendwas ganz Schlimmes machen, nur um danach die Berechtigung zu haben, dass gekillt wird. Und das ist dann auch gleich das, womit es anfängt. Aber es gibt eben auch Filme, die das, also es muss einem gelingen, dass man danach diesen brutalen Rachefeldzug in Anführungszeichen genießen kann, dass man eben vorher entsprechend auch mitleidet. Und das kann eben nicht jeder Regisseur. Es gibt ja massig B-Movie-Rachefilme, wo man einfach nur den Kopf schüttelt. Und es gibt eben Filme, wo man wirklich schwer mit gekränkt ist. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade auf, den hat wahrscheinlich keiner dabei, aber Braveheart, da war ich wirklich sauer, als die Alte da einfach mal weggemordet haben, mit der er so happy war. Aber das ist eben, weil der Film sich viel Zeit genommen hat am Anfang, dass man danach richtig Bock hat, die Arschlöcher.
Gladiator kannst du da auch nennen.
Ja, zum Beispiel.
Aber es stimmt schon, dass die meisten, also gerade so B-Movie-Rachefilme, da ist die emotionale Investition einfach nur die Grausamkeit am Anfang, die am Opfer verübt wird, die dann auch zu reichen hat für den Rachefeldzug. Also dieses Leiden, von dem du sprichst, und da braucht es ja gar nicht mal so viel. Das muss ja nicht eine halbe Stunde sein. Das können 2, 3 prägnante Szenen sein, die funktionieren. Und dann reicht das auch schon. Aber die meisten B-Movies kriegen nicht mal das hin.
Ja, oder man schafft es eben vorher, also diese perfekte Welt, die ja von dem Bösewicht dann durchbrochen wird, die muss man vielleicht auch manchmal sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um die überhaupt mal an den Zuschauer ranzutragen und nicht einfach praktisch damit anfangen, dass irgendeinem die Frau und das Kind ermordet wird, brutal, ja. Aber eben man überhaupt noch nicht die Frau und das Kind lieben gelernt hat. Aber
ich glaube, nirgends sterben so viele Kinder wie in Rachefilmen.
Ja, das ist eben auch das ist die Kinder und dann am besten noch den Hund dazu, dann hast du schon mal einfacher, das Publikum mitzunehmen.
Weil es halt funktioniert, ja. Du musst halt nicht viel erklären, das hat halt sofort eine Wirkung. Und
ja, also die Sache mit den Hund erschießen, das ist ja tatsächlich, wenn ich zumindest dieser Seite TV-Tropes irgendwie Glauben schenken darf, tatsächlich ein Begriff, den es halt häufig in so Filmen gibt, auch wenn das tatsächlich nicht so tatsächlich gemacht wird. Bis auf einen Film, den ich zumindest auf meiner Liste habe, den ihr aber bisher noch nicht genannt habt. Ich habe gerade ein wenig leicht aufgeschrien, weil nachdem Braveheart genannt worden ist, kam direkt danach von Etienne auch noch Gladiator, und Gladiator wollte ich jetzt eigentlich vorstellen, aber das ist nicht so schlimm, weil ich habe auch noch einen zweiten Film zur Hand. Aber,
nee, der wurde ja nur genannt, du kannst
ja,
schon
okay, so sagen. Also, haben wir ja noch Gladiator, nicht dazu. Gladiator ist halt die...
Und in Funny Games wird übrigens auch der Hund umgebracht, nur so am Rande bemerkt.
Okay, in Gladiator geht es halt zumindest darum, dass ein römischer Feldherr zu mächtig wird, und er soll eigentlich als nächster Cäsar oder Kaiser des römischen Reiches oder wird zumindest als das gehandelt von einem altersschwachen Kaiser, der im Moment noch regiert, aber weil der Sohn das halt mitbekommt, sorgt er dafür, dass er halt Kaiser wird. Man hat also klar einen Bösewicht, der zum einen dafür sorgt, dass der Feldherr, der erst Kaiser werden sollte, dass dessen Familie umgebracht wird, also Frau und Sohn werden getötet. Der Feldherr selber wird in die Sklaverei verkauft und erstmal fernab nach Afrika geschickt. Und um das alles dann noch voll zu machen, bringt er dann halt noch seinen eigenen Vater um, und er nennt sich selber zum Kaiser. Und der Rachefilm dreht sich halt zum größten Teil daran, in der Hauptrolle spielt er natürlich Ralf Möller. Ja, ich dachte, jetzt lacht wer, aber nein, in der
Hauptrolle. Ich hab gelacht.
Ja, danke.
Ich hab ihn nicht hineingelacht.
Ich hatte auf Mute gestellt. So
das ist okay. In der Hauptrolle spielt natürlich Russell Crowe, und er kämpft sich dann von Afrika in Gefangenschaft und natürlich anonym nur als Gladiator bis nach Rom ins Kolosseum wieder zurück, wo er dann halt zum Schluss den Kaiser umbringt, ohne jetzt zu viel zu verraten. Die Frage, ob das jetzt ein schönes Happy End, also ob das jetzt ein Happy End ist oder eher nicht schön, ist nicht so leicht zu beantworten. Zum einen stirbt er halt zum Schluss, zum anderen schafft er es aber halt den Täter, also den Sohn des ehemaligen Kaisers, umzubringen. Und an sich ist der Film sehr gut, aber ich befürchte, dass den schon so ziemlich jeder gesehen hat. Und deshalb hatte ich eigentlich noch die Idee und schnell aus dem Hut gezaubert, einen völlig anderen Rachefilm, wo 2 Rachen auf einmal drin vorkommen.
Ja? Ja. Ja. Komm, lass die Katze aus dem Sack.
Ja, und zwar ist das Sin City. Und wenn ich mir zumindest so ganz euch angehört habe, hat den von euch keiner sozusagen auf dem Radar, oder?
Was hast du gesagt? Sin City?
Sin City, also die...
Ich dachte schon Sim City, das ist doch kein Film.
Ja, stimmt.
Von Robert Rodriguez den.
Ja, richtig. Also die beiden Rachen, die es da halt gibt, ist zum einen die Rachegeschichte von den Polizisten gespielt. Also Sin City muss man, wenn man ihn nicht kennt, es ist halt ein sehr episodisch aufgebauter Film, hat dein vielleicht sogar ein bisschen, passt so in die Kill Bill komisch zusammengesetzte Erzählstruktur. Ist aber damit auch dem Comic sehr getreu. Ist eine Frank Miller-Verfilmung. Und es gibt da halt 2 Rache-Stories. Zum einen die Geschichte des Polizisten, gespielt von Bruce Willis, der ein Mädchen von einem Kindermörder und Kinderschänder, ich sage mal, gerettet hat. und zum Schluss Rache an ihm nimmt und halt die Geschichte von, ich glaube, das ist gespielt von Michael Madsen. Madsen, wie heißt der nochmal? Mickey Rourke? Mickey Rourke, ich bin Trottel. Gespielt von Mickey Rourke, der sich an dem Tod der, ja, ich will jetzt nicht sagen seiner Geliebten, aber halt der Prostituierten Goldie recht. Und ja, beides sind eigentlich sehr tolle Rachefilme. Das Beste an der einen Rache-Szene ist, dass man halt sogar noch sozusagen die Strafe dafür sieht, dass er die Person umgebracht hat.
Aber es ist interessant, dass du gerade diese beiden Filme nennst, weil ich würde nie auf die Idee kommen, die beiden als Rachefilme zu bezeichnen, ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, Carsten. Nee, ja. weil die Frage ist sozusagen, reicht die Motivation der Hauptfigur, um aus dem Film einen Rachefilm zu machen? So für mich waren Rachefilme dann eher so Sachen da, die wirklich die Straightness der Rache echt so in den Mittelpunkt stellen. Also gerade bei Gladiator passieren ja so viele Dinge da noch außen rum und entwickeln sich ja noch so viele Geschichten. Klar ist Anfang und Ende sind der Bogen eines Rachefilms, aber ist das wirklich ein Rachefilm? So ein bisschen
er wird wie die Frage, im Internet oft genannt.
Ja, im Internet. Er wird im Internet genannt, aber ist, weil du ihn auf deiner Liste hast, Philipp, und darüber bestimmt noch sprechen wirst, einen anderen Film. Würde man zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod als Rachefilm bezeichnen? Also eigentlich nicht. Das ist halt ein Western. Das ist ein Genre-Western-Film. Aber kein Rachefilm, nur weil die Hauptfigur oder eine der Figuren eben Rache im Mittelpunkt hat und damit dann auch der Film endet.
Also ich sehe das auch so ein bisschen wie Victor, aber deshalb habe ich ja auch schon so im Vorfeld, als wir uns ein bisschen drüber unterhalten haben, gefragt, so wie definiert man dann letztendlich Rache, weil Rache ist nun mal ein Element, was in jedem zweiten Film in irgendeiner Form vorkommt. Bei gerade auch bei Sin City zum Beispiel, ja, die nehmen Rache, aber für mich ist es auch deshalb nicht so wirklich ein klassischer, oder würde ich jetzt nicht so als einen Rachefilm sehen, weil irgendwie diese ganzen Typen ja auch irgendwie unheimlichen Dreck am Stecken haben und also ich weiß nicht, zum Beispiel diese Motivation von Mickey Rourke und Goldie, das ist so, also der Film besticht meiner Meinung nach eher durch sein Visuelles und durch seinen Style und seine ja, die coole Optik, die coolen Sprüche und alles, aber so richtig interessiert einen doch nicht wirklich, dass diese Goldie da gestorben ist. Also man hat ja irgendwie überhaupt gar keinen Bezug zu dieser Goldie, weil die ja auch wirklich nur in einer Szene, wo er mit ihr vögelt, irgendwie mal drin vorkommt und er zwar dann erwähnt, das ist das irgendwie das einzige Mal, wo er irgendwie so ein bisschen was wie Liebe empfunden hat und deshalb ist er ziemlich pisst, aber so generell fehlt mir da auch so dieser, ja, wie der Victor es schon gesagt hat, dass wirklich dieses Element der Rache, also quasi den Film trägt.
Ja, ja, vorantreibt auch. Ja. Und wo die Figur auch wirklich wirklich nur auf die Rache ausgelegt ist und sich eigentlich mehr oder weniger als Charakter auflöst dahinter. Das haben so die meisten Rachefilme, die ich jetzt auf der Liste habe, gemeint.
Ja, okay. Was soll ich sagen? Ich bin da ein wenig anderer Meinung. Ich bin
schwer beleidigt.
Das eine ist halt nochmal zu Gladiator. Klar, irgendwie ist das ja zum größten Teil dann irgendwie auch so kein Historiendrama oder Monumentalfilm, aber ja, es ist...
Also man kann schon nennen, ich meine, Ben Hur wird ja auch oft genannt bei Rachefilmen oder so. Es ist halt nur irgendwie, also zwischen Death Wish und Sin City liegen halt irgendwie so krass Welten, dass es schon schwer ist, das unter das Genre noch einzuordnen.
Ja. Also Sin City hat da noch ein anderes Problem. Und zwar finde ich, ist, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Teile, zum Beispiel nur diese Bruce Willis-Story rausschneiden würde und daraus einen eigenen Film machen würde, hätte man eigentlich einen sehr, sehr tollen Rachefilm. Mit am Anfang hat, ich meine, die Rache, die taucht ja am Anfang nicht auf. Am Anfang will er ja einfach nur das Kind beschützen. Und dann wird er ja quasi fälschlicherweise angeklagt, landet im Knast, kriegt ständig Post von dem Mädchen und das ist ja irgendwie der einzige Antrieb, warum er noch bleibt. Und naja, dann hat er halt dieses Schutzgefühl, aber will halt auch die Gefahr die noch da ist. Und je mehr ich darüber rede, fällt mir auf, dass gerade die Story absolut gar nichts mit Rache zu tun hat.
Carsten in der Zeitschleife gefangen.
Ja, dann bin ich jetzt besser mal still.
Okay.
Aber über Sin City reden ist auch toll.
Finde ich eben auch. Ich finde, man muss sich auch von dem Victor nicht so in die Parade fahren lassen.
Nein, überhaupt nicht.
Aber nein,
meine ich das ja nicht. Ich meine, man muss halt so ein bisschen, was wir auch bei Coming of Age gefragt haben, ob das wirklich ein Genre ist, ob man das halt als Genre eingrenzt.
Das habe ich mich übrigens, deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass das Motiv Rache ist fast in jedem Film. Ich fand die Spiel mir das Lied vom Tod deswegen, und damit hake ich ihn auch schon von meiner Liste, deswegen doch irgendwie ein Rachefilm, weil emotional, also diese, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich habe von dem Film, wir hatten es schon öfter darüber, dass man als Kind sich Filme gerne komplett am Stück hat erzählen lassen, weil da gab es das Wort Spoiler noch nicht und es war einem scheißegal. Und ich fand die Vorstellung, dass ein Sohn seinen Vater auf dem Rücken tragen muss und mit einer Mundharmonika spielen muss, während der Vater da oben drüber den Hals in der Schlinge hat, fand ich so schlimm. Und auch im Film so krass dargestellt mit diesem Lied und wie schlimm das auf der Psyche des Sohnes, dass für mich das Motiv Rache zumindest eins der ganz großen Motive in Spiel mir das Lied vom Tod ist, ja sogar im Titel praktisch drin, diese Demütigung des Henry Fonda oder wer war's? Ich weiß gar nicht mehr. Des Bösewichts. Ja. Und Charles Bronson hier auch wieder am Start als weißer Klischee-Cowboy.
Als Harmonika. Und als Knabe.
Als Musiker.
Aber Carsten, hast du meine Facebook-Nachricht bekommen eigentlich, was ich dir vorhin geschickt habe, über welchen Film ich gerne was von dir hören würde?
Ja, hab ich. Das Problem ist, ich kann mich daran echt null erinnern. Also,
ja, ich auch. Jetzt hätte mich aber interessiert, was wolltest du denn von ihm hören?
Na, über Star Trek 2, der Zorn des Khan.
Den habe ich, im Internet kam der andauernd, wenn ich meine Rachefilme gecheckt habe, ob sie auch Rachefilme sind.
Ja, super.
Und da kam immer Star Trek 2. Da habe ich gedacht, ich bin ja kein Trekkie, aber der muss ja irgendwie voll aus der Reihe tanzen, wenn der in allen möglichen Top 50 Revenge-Movies Listen vorkommt.
Aber echt, Philipp, gehst du als Vorbereitung so Genre-Listen durch im Internet?
Also nein, wenn ich fertig bin, gucke ich, ob meine Filme in diese Genrelisten auch vorkommen.
Nein, Herr Lehrer, die Aufgabe habe ich schon ausgerechnet. Ich wollte nur ganz kurz gucken, ob das Ergebnis stimmt.
Also, ich mach's doch auch.
Das Problem, das ich bei Zorn des Khan habe, ist halt die, und jetzt, ich habe den Film vielleicht völlig falsch in Erinnerung, dass es tatsächlich so war, dass die Rache diesmal nicht von dem Hauptdarsteller, also Kirk, vollbracht wird, sondern dass halt der Gegenpart eigentlich der ist, der sich rächt. Also Khan will ja Rache nehmen an Kirk, weil ich weiß schon gar nicht mehr warum. Aber
ich glaube, sie haben die irgendwie im Stich gelassen auf so einem Planeten, und der lebt ja da mit seiner Entourage.
Ja, das mag alles gut sein, und das macht irgendwie den Film für mich rachemäßig schwer zu greifen.
Okay, jetzt komme ich trotzdem mit meiner direkt aus dem Internet kopierten Liste mit falschen Filmen. Und
bei Eddie, hatte Eddie einen Film?
Ach so, stimmt. Gut, dass du aufgepasst hast. Eddie ist natürlich erstmal dran. Entschuldigung. Eddie, hau rein.
Okay, eigentlich wollte ich noch kurz meine Lieblingsszene von Spiel mir das Lied vom Tod zitieren, aber irgendwie ist es auch Quatsch, weil wir da ja gar
nicht... Mit Darth Vader Stimme kommt es auch nicht so gut.
Echt? Habe ich echt so eine
krasse... Jetzt ist wieder klar. Gut, dass ich dazwischen gerufen habe. Jetzt los.
Also, ja, sag das bitte immer, wenn irgendwie meine Stimme...
Einmal ganz kurz bis jetzt.
Okay, nee, also nächster Film ist, wen nehme ich denn? Ja, dann nehme ich mal Phantomkommando, beziehungsweise Kommando im Englischen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe sowieso so einen gewissen Hang oder eine gewisse Liebe zu so B-Action-Movies, Direct-to-Video.
B? So
B? Und C, D, wie auch immer. Spaß, mir da diese wirklich schlechten Filme anzugucken. Ich erinnere mich, ich war einmal in der Videothek und da war ein Cover von einem Actionfilm und da stand irgendwie drauf mit der Synchronstimme von Sylvester Stallone. Und das fand ich so geil irgendwie, weil Was sagt das aus? Es sagt im Prinzip überhaupt nichts aus.
Es sagt aus, dass der Film wirklich nichts zu bieten hat.
Nein,
muss.
Dass genau. Der Film saugeil wird.
Exakt, also da steht im Prinzip mit der Stimme von jemandem, der so ähnlich spricht wie ein Hollywood-Star, ja. Und das fand ich irgendwie, wenn das herausragende Merkmal dieses Films ist, dann ist es eigentlich schon ein Grund genug, irgendwie da mal genauer reinzugucken. Naja, und gerade in den 80er Jahren gab es ja wirklich sehr, sehr viele schlechte Filme. Und Phantomkommando ist sicherlich kein besonders guter Film. Es ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Ich weiß gar nicht, ob der indiziert ist oder war oder was. Ist ja auch egal. Kam, glaube ich, 84, 85 irgendwie kam der raus. Das war zu der Zeit, wo, ja, ich sag mal, die Karriere von Arnold Schwarzenegger so langsam Fahrt aufgenommen hat. Es war nach Terminator und nach den Conan-Filmen. Aber er war jetzt noch nicht so der Mega-Superstar. Und ja, der Film ist klassische B-Action-Kost. Allein schon, wenn ihr hört, wie der Typ heißt, er nennt sich im Film, Arnold Schwarzenegger heißt in dem Film John Matrix, was einfach schon einfach ein geiler Name ist. Ja? Also wenn du John Matrix heißt, dann ist doch klar, dass du auf jeden Fall Ärsche trittst. Und er spielt natürlich irgendwie so einen Ex-Navy Seal oder irgendeinen Ex-Army krassen Typen auf jeden Fall. Und hat sich aber zurückgezogen. Er hat keinen Bock mehr auf Krieg und Gewalt. Und deshalb ist er jetzt in einem zurückgezogen mit seiner Tochter auf einer Berghütte und lebt dort ein harmonisches Leben, wie das halt so Ex-Navy Seals machen. Und wie es so sein soll, wird seine Tochter gekidnappt. Und da haben sie dann natürlich sich mit dem Falschen angelegt, weil er ist ja nicht irgendwer, sondern er ist John Matrix. Und dann macht er sich natürlich auf die Suche nach seiner Tochter und so ein bisschen quasi auch die Template für Filme wie Taken oder so. Und nimmt natürlich furchtbare Rache. Es gibt da diese ganz berühmte Szene, wo er in einen Waffenladen einbricht. Und das, als ich das erste Mal gesehen habe, ist mein Herz wirklich höher geschlagen. Und mit einem Einkaufswagen, quasi wie andere Leute im Supermarkt, da alle möglichen Waffen und Handgranaten und Tötungswerkzeuge irgendwie reinwirft, einen Raketenwerfer noch auf den Rücken schnallt. Und also er macht es nicht wie Liam Neeson, bescheiden mit Handkantenschlägen oder so, sondern er stattet sich eigentlich aus, sag ich mal, mit einem Arsenal, mit dem man irgendwie in ein kleines Land einfallen könnte. Und ja, es gibt eine furchtbar schlechte Action-Szene in so einer Mall, wo er sich tarzanmäßig an so einer, ich weiß gar nicht, so einer Verzierung, die von der Wand hängt, lang schwingt und der Film hat lauter Klischees und schlechte One-Liner und so, aber ist so ein bisschen der klassische US-Dumbatz-Revenge-Flick, finde ich. Und also ich habe einen großen Spaß an diesem Film. Hat den noch jemand gesehen von euch?
Ja, klar.
Was für eine Frage.
Absolut.
Super. Dieser, ich kann mich
erinnern. Kriegt der da nicht auch einen Baumstamm am Anfang des Films?
Ja, so beim Holzhacken irgendwas macht er genau. Da. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, genau.
Das heißt doch, dass am Anfang so die perfekte Idylle mit seiner Tochter gezeigt wird, so im Weichzeichner, glaube ich. Und da sieht man doch auch so, wie sie ihm so eine Eisnase macht. Und er ist doch total glücklich mit ihr und zufrieden. Das hat sich irgendwie, das habe ich mir irgendwie gemerkt.
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle übrigens ganz kurz auf den wirklich fabulösen, ich glaube, 3,5 Stunden Game One Plauschangriff zum Thema Arnold Schwarzenegger hinweisen, den ich sehr genossen habe. Also
gibt's im Phantomkommando nicht so eine geile Szene, wo irgendwie so ein Typ über eine Klippe hängt? Also er hält ihn so den Arm ausgestreckt über die Klippe und der Typ baumelt da runter und er sagt zu Arnold Schwarzenegger irgendwie sowas wie, ja, du hast mir versprochen, dass du mich laufen lässt, wenn ich das und das mache. Und Arnie antwortet, ich habe gelogen und lässt ihn fallen.
Ist das nicht irgendwie, dass er sagt, du hast doch gesagt, du willst mich nicht umbringen?
Ja, genau.
Und dann sagt er, ja, die Schwerkraft wird dich umbringen, oder?
Nein, das sagt er auf Deutsch, oder? Nee, weil im Original sagt er, I lied.
Ja, echt?
Oh, ja, I lied.
Hat die deutsche Synchro mal wieder.
Ja, aber also warum das ein B-Movie ist, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz so verstehen. Weil zum einen war es halt ein Kinofilm, es war halt nicht Direct-to-Video, hat ordentlich an der Kasse was eingespielt und da gibt es ja auch noch so eine Verbindung zu Die Hard, wenn ich mich nicht völlig vertue.
Ich meine, der Film ist handwerklich gut gemacht, da kann man nichts sagen.
Also ich würde ihn jetzt auch nicht als B-Movie, weil da war Arnold schon, hatte schon was zu melden und nirgendwo in keinem Film hat er so lässig die Zigarre im Mund und diese Weste mit den Granaten oben dran. Er war mit dieser, mit diesem Fresse auf diesem Cinema Macho Sonderheft, wo auch noch Sylvester Stallone und Götz George vorne drauf waren. Ja, ich weiß, es klingt seltsam.
Ja, also der Film ist kein klassischer B-Movie-Flick, aber so nach heutigen Maßstäben vielleicht schon. Ist ja auch eigentlich wurscht, wie man den kategorisiert. Er ist auf jeden Fall sicherlich nicht der anspruchsvollste Film unter der Sonne, aber der macht einfach unheimlichen Spaß. Ist natürlich moralisch total fragwürdig und alles, aber ja, macht einfach Spaß. Ich erinnere mich auch an diese eine Szene, wo die Bösen dann irgendwie vor ihm stehen und dann sagen, ja, ey, wenn du deine Tochter zurück willst, dann ja, dann musst du aber mit uns kooperieren, richtig? Und dann sagt er, falsch, und knallt ihm halt einfach zwischen die Augen mit einer Knarre. Das sind halt so typische Szenen in dem Film. Also, ja, so ein bisschen auch der Grundstein für das, was dann später kam, weil in Terminator 1 war er halt der Terminator und in Conan war er Conan. aber dieser lockere Sprüche Arnold Schwarzenegger, ja, der noch kurz einen One-Liner droppt, bevor er irgendwelche Leute abknallt, der wurde eigentlich so ein bisschen mit Phantomkommando etabliert und deshalb ist das so ja schon auch irgendwo ein echter Klassiker.
Ja, aber das Geile an diesem Film ist ja, was ich auch echt beeindruckend finde, ist, dass da noch die One-Liner aus irgendeinem Grund funktioniert haben. Also selbst wenn man die Filme heute sieht, das sind ja gute One-Liner, die bleiben einem irgendwie im Gedächtnis. Und
weil die nicht heute viele so sind.
Ja, irgendwie. Eben, ja, es passt alles irgendwie so gut. Und wenn sie es heute versuchen in Mainstream-Filmen, das geht halt echt so oft in die Hose.
Ja, ich sag nur Expendables.
Ja. Ja. Oh, dann bin ja ich jetzt dran. Wow. Okay, da du ihn eben schon erwähnt hast und er doch auch irgendwie wieder ein bisschen rausspricht, will ich doch Taken nehmen. Und Taken nehmen. Jetzt, als ich es gesagt habe, wieder auf. Und zwar insofern ja schwer ein Revenge-Film, weil es ja eigentlich mehr ein Entführungsbefreiungsfilm ist, aber er doch irgendwie komplett sich wie ein Revenge-Film schaut. Weil Liam Neeson im Alleingang, getrieben von absoluter Vaterliebe, seine Tochter befreien will, die irgendwo in Europa, also ich glaube, es ist in Paris, ich bin mir sicher, es ist in Paris, entführt wird von bösen Menschenhändlern, aber da haben sie die Rechnung ohne den super CIA-Mega- Agenten Liam Neeson im Ruhestand gemacht, der natürlich postwendend nach Paris fährt und im Alleingang im Grunde versucht, seine Tochter zu befreien. Ich will nicht verraten, ob es ihm gelingt. Und der Film hat mir sehr gut gefallen, weil irgendwie der Film, ich habe irgendwie nicht erwartet bei so einem Liam Neeson-Film, dass der so extrem überzeugend auf die Fresse hauen kann. Und das tut er in dem Film extrem und extrem gut auch. Und das Rachemotiv oder das die Sache, warum es trotzdem so ein Genuss ist, dem zuzusehen, ist, dass man recht schnell für diese Leute, die seine Tochter entführt haben, extrem Ekel empfindet, weil sie eben, weil er überall seine Tochter sucht und überall findet er irgendwelche anderen Mädchen jüngsten Alters, die verdrogt in irgendwelchen Höhlen hausen und praktisch Prostituierte sind. Ich fand den Film einfach super spannend, super gut gemacht, super von den Locations her, von Liam Neeson hat mich super überzeugt. Wie gesagt, er ist eigentlich nicht so der typische Actionheld, aber die Actionhelden haben sich ja seit den Arnold-Zeiten extrem verändert und müssen nicht mehr die muskelbepackten jungen Männer sein, sondern dürfen auch gerne ein liebender Papa sein, der extrem fit im Schritt ist. Habt ihr den alle gesehen?
Jo.
Ja, ich muss sagen, mit wo ich halt gemerkt habe, dieser Film ist ein bisschen anders, ist halt in der relativ berühmten Szene, in der seine Tochter halt entführt wird. Ich weiß nicht, ob man das einfach mal so erzählen darf, aber ich glaube, sie wird ja schon im Spoiler, im Trailer erwähnt, oder? Im
Spoiler getrailert, ja.
Genau. Ja, und zwar ruft ja die Tochter ihn an. Er ist ja noch irgendwie in den USA oder in England, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Sie ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in Paris.
Daddy,
und,
Daddy.
Ja, genau. Da sind irgendwie Leute, die brechen hier ein und die machen irgendwas. Und dann bleibt er ja völlig ruhig und sagt dann so, ja, geh irgendwie ins Schlafzimmer, leg dich unter das Bett und jetzt kommt irgendwie der härteste Teil. Sie werden dich entführen und niemand wird sie dran hindern. Und erklär mir bitte alles genau, was du siehst. Und das ist halt so eine Szene, woran ich halt merke, okay, dieser Film ist nicht 0815, damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet und ich bin auf alle Fälle jetzt mehr interessiert, diesen Film weiterzugucken.
Ja, was
was
er sagt, wenn ich fragen darf.
Bitte nochmal.
Was hattest du erwartet? Also was hat dich das jetzt...
Ja, also halt mehr so dieses klassische renn weg, aufs Dach und dann zum Schluss, wenn sie dann doch entführt wird, ich werde euch alle umbringen und keine Ahnung, mehr sowas, dass er wirklich völlig, ich sage mal, locker bleibt und dann halt in den professionellen, ja, ich beherrsche diese Situation-Modus verfällt und einfach akzeptiert, dass er das jetzt irgendwie nicht ändern kann, weiß ich nicht, fand ich schon anders, aber mag sein, dass das nur meine Meinung ist.
Nee, also ich habe das auch so empfunden, dass er reagiert ja so souverän, dass einem schon Angst und Bange wird und man eigentlich schon merkt da, okay, der Typ ist irgendwie ein anderes Kaliber, er hat ja keine Panik oder sonst irgendwas, sondern er gibt ganz sachlich irgendwie Hinweise, okay, pass auf, Schätzchen, du wirst jetzt gleich entführt, so und geht dann so zur Tagesordnung über. Das fand ich auch irgendwie geil und was mir auch an dem Film gut gefallen hat, ist, wie kompromisslos einfach Liam Neeson vorgeht. Das ist einfach auch so selten bei Actionfilmen, da wird immer um den Eye-Candy rumgepalavert und irgendwie kommen immer 10 Sachen und eine Liebesgeschichte und weiß ich nicht was. Und da ist aber wirklich einfach straight auf die Fresse, ja. Also der Film fängt zwar langsam an, aber dann geht's wirklich, weiß ich nicht, eine Stunde lang gibt's nur aufs Maul und das ist einfach herrlich anzusehen, wie er überall hingeht und einfach den Leuten in die Fresse haut. Das ist einfach so schön. Ich muss sagen, was mir auch an dem Film gefallen hat, ist, dass es eigentlich ein Steven Seagal-Film ist, oder? Also eigentlich hatte ich das Gefühl, Steven Seagal konnte aus irgendeinem Grund nicht und sie haben gesagt, nehmen wir halt den nächstbesten. Wer fällt euch ein? Liam Neeson, ist ja ganz klar.
Nehmen wir Oskar Schindler.
Ja, genau. Nehmen wir Oskar Schindler, wie er Ärsche tritt. Also es ist schon... irgendwie hat der Film einen schon doch sehr überrascht in seiner Kompromisslosigkeit und in seiner Ausführung und ja, ich freue mich, es soll ja ein zweiter Teil kommen.
Ja, zwei Sachen, die ich noch ganz gerne loswerden wollte, gerade zu Taken ist, der heißt halt im Original 96 Hours, totaler Schwachsinn. Im Deutschen heißt der Film 96 Hours, im Original heißt der Taken. Mal wieder so ein klassischer deutscher Film, der einen neuen englischen Titel bekommen hat, warum auch immer. Und das Zweite, ich weiß nicht, irgendwann kann man bei der IMDb mal eine neue Kategorie anfangen von Filmen, in denen jugendliche Amerikaner nach Europa gehen und dann aber entführt werden an irgendwelche Sexhändler. Da gibt es, also dieses Thema ist gerade in der letzten Zeit so oft aufgegriffen worden, dass ich mir echt Gedanken machen muss, denken die Amerikaner wirklich, wenn die ihre Kinder oder ihre Jugendlichen nach Europa schicken, dann sehen die nie wieder?
Wahrscheinlich. Naja, dabei ist es ja andersrum, um zwei Sachen zusammenzubringen. Steven Seagal ist deswegen ja vielleicht für den Film nicht genommen worden, weil er selber von seiner Beraterin angeklagt wurde oder vor Gericht geschleift hatte, weil er angeblich sogar eine russische Sklavin praktisch hatte, also eine Frau, die ihm jegliche sexuelle Dienste erwiesen hat. Also da ist es eher andersrum gewesen. Aber kommen wir zum Tags...
Sowas weißt du wieder.
Sowas weiß ich. Das wurde beim Smodcast wurde der Zeitungsartikel verlesen und groß und breit besprochen.
Aber Carsten, ich finde, das macht durchaus Sinn, was du gerade sagst, mit dieser amerikanischen Perspektive auf Europa, weil wir eh für diese kalvinistisch-religiösen Augen als sexuell verroht gelten, wo jeder mit jedem vögelt und es irgendwie auch keine Altersfreigaben dafür gibt und ähnliches. Also ich glaube auch, Hostel hat auch, funktioniert ja auch ähnlich, glaube ich. Also diese amerikanische Angst vor dem europäischen Sodom und Gomorra.
Ja, ich glaube, wenn man sich Mühe macht, kann man da besonders aus den letzten Jahren noch ein paar mehr Filme irgendwie nennen, obwohl mir jetzt spontan außer Hostel und Taken, also
aber jetzt muss man einfällt. Mal ganz kurz auch irgendwie sagen, dass Taken eigentlich ein europäischer Film ist. Ja?
Genau, also, ja. Luc Besson, oder?
Luc Besson und Pierre Morel Kollaboration, der in England und in Paris gedreht wurde. Also passt zwar gut in diese Argumentation, trifft aber jetzt nicht so ganz den Nagel auf den Kopf.
Oh, verdammt.
Ja, und außerdem muss man auch ganz ehrlich sagen, so dieses Ding, was Hostel da breit getreten hat, aber sind das wirklich so viele Filme, die irgendwie im Osten spielen, wo Frauen verschleppt werden? Das sind doch auch wirklich, also wenn man mit der Logik argumentiert, was die Amis für ein Weltbild von uns haben, dann könnte man ja im Umkehrschluss auch fragen, weiß ich nicht, glauben die eigentlich, dass in Amerika alle Autos quietschende Reifen haben oder weiß nicht, dass alle Privatdetektive auf Partys gehen und dort Leute verhören oder ach, keine Ahnung, also es sind halt Klischees, Filmklischees.
Ja, ja, glauben die, dass Autos immer explodieren, wenn sie irgendwo den Hang runter...
Also ich würde das nicht politisch überbewerten und daraus gleich eine Weltsicht der Amerikaner machen.
Achso, nee, aber es wär trotzdem mal wirklich interessant, halt rauszufinden, wieso gerade Europa in den letzten Jahren, also gerade auch auf dem B-Movie-Sektor gibt es ja etliche Filme, die immer wieder irgendwie Polen oder Russland oder sonst welche verroten Länder da als Höllenloch inszenieren.
Ja.
Viel zu lachen gibt's halt bei uns nicht.
Angstbild. Was?
Viel zu lachen ist bei uns nicht, Schatz.
Naja, aber also um die Frage von Victor zu beantworten, es ist ja jetzt nun auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass gerade so im Osten auch der Frauenhandel stattfindet. Also viele Prostituierte, die in Deutschland oder so sind nun mal aus dem Ostblock. Ja. Das ist also nicht eine komplett bescheuerte Fantasie. Gut, das, was da mit Hostel ist, das ist natürlich nochmal jetzt eine ganz andere Geschichte, aber gerade so das, was in Taken da thematisiert wird und auch die Szene, wo sie da auf dem Strich sind und dann die Pimps da irgendwie im Auto daneben sind, ich fand das schon sehr realistisch irgendwie, also vielleicht natürlich ein bisschen übertrieben und alles, dass sie dann irgendwie in einem Hinterhof alle zusammensitzen und fies lachen und weiß ich nicht, aber generell ist das schon, glaube ich, nicht so. Also ich habe eher, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mich eher gefragt, so, oh Scheiße, vielleicht ist das wirklich so, weil irgendwo gibt es ja diesen Menschenhandel, irgendwo gibt es ja Frauenhandel und wie läuft das eigentlich ab? Also der Film hat mich eher irgendwie so dazu angeregt zu sagen, ey Scheiße, hoffentlich ist das nur ein blöder Actionfilm, hoffentlich gibt es sowas nicht wirklich, aber ich befürchte fast... Ja,
warte mal ab, bis Österreich... Die Runde bis nach Amerika macht, dann wird es bestimmt Massenfilme geben, wo Kellerlöchern irgendwelche, also da bieten sich doch Fritzel, dass dieses Thema noch kein B-Movie-Regisseur zu einem grandiosen Horrorfilm gemacht hat.
Aber Eddie, wenn dich das interessiert, also wirklich wie das abläuft und diese ganzen Mechanismen, dann schau dir unbedingt mal Lilia Forever an.
Falls wie heißt der? Nicht
kennt. Lilia Forever. Da wird wirklich gezeigt, sozusagen, wie russische Mädchen verschleppt werden und mit welchen Versprechen eben in den Westen gelockt und dort als Prostituierte dann missbraucht. Das ist wirklich extrem niederschlagend, der Film.
Ist das eine Dokumentation oder ein Spielfilm?
Nee, das ist ein Spielfilm. Und damals, als ich früher mal in einer WG gelebt habe in Berlin, war bei mir im Erdgeschoss ein Puff. Also da hat irgendwann im Laufe meiner Zeit dort aufgemacht und
natürlich.
Als die den renoviert haben, habe ich mit einem Edding unten auf die Eingangstür Lilia Forever geschrieben. Und das steht heute noch da.
Du kleiner Revoluzer.
Ja, ja.
Den hast du es aber gezeigt.
Wahrscheinlich
hat uns erwischt.
Punkt Schrift links unten in der Ecke. Ja, genau. So neben hier nur Post für Meier.
Nee, geh mal in die Mittenwalder Straße, dann siehst du es. Da ist übrigens auch die größte Berliner Videothek.
Okay, Google
Street View. Es sind für den Cast gleich zwei interessante Ausflugsziele in einer Location. Jetzt hast du ihn aber echt heiß gemacht. Victor, genau. Wir sind übrigens schon ganz schön weit in der Zeit. Also wird wahrscheinlich nicht jeder seine Liste komplett abmachen können. Es könnte sein, dass das der letzte oder vorletzte Film ist. Von daher, wenn ihr Filme habt, die ihr ganz besonders gerne, dann nennt die jetzt.
Ich sehe einen zweiten Teil dieses Podcasts.
Ja, das könnte.
Im zweiten Teil sind wir nicht so gut. Wir kündigen uns immer an und dann wird nichts draus.
Das spricht für unsere Professionalität. Aber
okay, nächster Film. Der nächste Film ist The Limey von Steven Soderbergh von 99. Kennt ihn jemand?
Ja,
The Limey. The Limey. In The Limey, das spielt in L.A. und es geht um einen Mann, gespielt von Terence Stamp, einen Briten, der aus dem Gefängnis rauskommt und dort schon erfahren hat von dem Tod seiner Tochter, die in L.A. umgekommen ist. Und er vermutet Mord dahinter, weil es gibt auch so Gerüchte, und er reist nach L.A., wo er auch schnell recht zügig rausfindet, dass ihr Ex-Freund, der sie auch auf dem Gewissen haben soll, ein Plattenproduzent ist, der von Peter Fonda gespielt wird. Und er hat eigentlich wirklich nur diese Rache im Sinn. Also es gibt überhaupt kein anderes Interesse in seinem Leben. Und er geht, wie so typisch eben für diese Filme, auch mit der nötigen Durchschlagskraft dadurch und zerfickt eigentlich alles, was sich ihm in den Weg stellt. Wo es eine sehr, sehr eindrückliche Szene gibt, wo er zu so einer Lagerhalle geht, wo Arbeiter von diesen Plattenproduzenten irgendwelche krummen Geschäfte machen, weil der Mann vertickert wohl auch Drogen oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gibt's eine tolle, tolle Szene, die ist in einem Take aufgenommen. Die Kamera steht draußen, filmt diese Lagerhalle und er geht rein, wird dann aber recht schnell rausbefördert und zusammengeschlagen. Und während er auf dem Boden liegt, also er fällt dann aus dem Frame raus, sehen wir, wie die anderen Arbeiter wieder zurück zu dem Truck gehen, um ihr Business zu machen. Und nach einer Weile erhebt er sich sozusagen ins Bild rein und wir sehen, dass er hinten in der Hose eine Knarre einstecken hat. Und er läuft rein in die Lagerhalle. Wir sehen da nichts mehr, verschwindet hinter diesem Truck. Wir hören 4, 5 Pistolenschüsse. Einer von diesen Typen schafft es dann abzuhauen, aber Terence Stamp kommt ihm hinterhergerannt, bleibt dann knapp vor der Kamera stehen und schreit, tell him I'm fucking coming. Und so ist dieser Film. Das Ungewöhnliche an dem Film und was ihn wirklich einmalig macht für einen Rachefilm ist, wie er geschnitten ist. Also der Film ist nicht von A nach B geschnitten, wie man so bei den meisten Filmen gewohnt ist, sondern im Grunde sind alle Zeitebenen miteinander verschränkt. Also man hat teilweise einen Dialog, der in einer ganz normalen Zweier-Einstellung anfängt, dann während der Dialog weiterläuft, sehen wir ihn im Flugzeug, wie er sich irgendwelche Fotos ansieht, dann sehen wir ihn, wie er durch die Stadt läuft, dann schneidet man noch zu einem Close-Up aus diesem Gespräch und so ist dieser ganze Film eigentlich wie so ein kleines Kaleidoskop einer Rache angelegt. Ich habe das immer so ein bisschen so verstanden und habe mir dann Gedanken gemacht, wieso er das wohl so gemacht hat, weil das hat dann auch so einen verträumten Rhythmus irgendwie, also dadurch, dass du halt immer Bilder hast, die du auch gar nicht klar zuordnen kannst, die aber super in diese LA-Stimmung passen, eben mit dem fahlen Sonnenlicht und diese Sonnenuntergänge und allem, wieso er sich dafür einen Rachefilm so entschieden hat. Und so ein bisschen was Rache, glaube ich, für Filme, das wollte ich ohnehin sagen, für Rachefilme, also wieso Rache für Filme so gut geeignet ist, ist, dass im Film sozusagen das Verbrechen selbst halt der Grund für die Rache eine unglaubliche Unmittelbarkeit bekommt und auch in der Zeit auch immer neben der Gegenwart existiert, weil letztlich der beste Grund und ich glaube der menschlichste Grund auf die Rache zu verzichten ist daran zu arbeiten, dieses Ereignis entweder zu vergessen oder zu verarbeiten in irgendeiner Form, aber der Film macht es ja selbst präsent, unauslöschbar und immer wieder sozusagen widerrufbar für den Zuschauer und damit arbeitet der Film. Und wer ihn sehen will, der soll ihn sich wirklich mal ansehen, weil so ein Film, also generell auch unabhängig davon, dass es ein Rachefilm ist, hat man eigentlich noch nie gesehen. Der ist ein bisschen inspiriert von einem anderen Rachefilm aus den 60ern, Point Blank von John Woo.
Ich wollte gerade sagen, ey, das kam mir irgendwie so sehr bekannt vor.
Genau, und da hat er auch mit dieser Art von Montage gearbeitet. Du erinnerst dich sicher, Eddie, es gibt ja diese eine tolle Stelle, wo er sozusagen, wo man ihn durch diese Untergrundpassage laufen sieht, dieser Schritt, der so ein bisschen wie so ein Gewehrschuss immer ist. Pam, 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 genau, pam, pam. Ja. Und wir sehen ihn, wie er dieses Haus sucht und das ist alles so cool zusammenmontiert. Und den kann man dann, glaube ich, im selben Zug mit anschauen. Nur ist Point Blank geht dann in eine andere Richtung. Also da soll was anderes.
Point Blank wiederum ist ja, glaube ich, die Vorlage für Payback. Also beziehungsweise Payback mit Mel
Gibson,
das Remake. Ja. Ne?
Genau, Payback war ein Remake von Point Blank. Ja. Aber The Limey, ganz, ganz großer Film und ist auch recht günstig auf DVD zu bekommen. Ich habe den irgendwann mal im Karstadt oder so in so einer Wühlkiste für 2 Euro gesehen, aber ich glaube, so geht's an vielen Steven Soderbergh-Filmen. Die werden dann leider immer so schnell verschleudert und wirken dadurch so ein bisschen cheap in den Augen einiger Zuschauer, glaube ich.
Gut.
Philipp, wirst du diesen Film sehen?
Aber selbstverständlich, jetzt wo ich gehört habe, dass er 2 Euro kostet, obwohl er dann bestimmt morgen oder übermorgen auf der Zelluleute-Seite verlinkt genau. wird sein, mit Amazon-Link, werde ich mir den natürlich bestellen, wenn ich mal wieder Geld habe.
Achso, und Carsten, ich muss sagen, wir haben hier immer einen Chat nebenbei laufen.
Ja, ja.
Und ich sehe, da macht sich gerade Carsten lustig über mich, weil ich gesagt
habe... Wie Zeit, kannst du daran erkennen, dass das lustig ist? Das ist nur deine Wahrnehmung, dass ich mich lustig mache. Da hat
Carsten mich zitiert mit in der Zeit neben der Gegenwart existiert.
Das habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich das überhaupt mal verstehen kann. Das,
ja, aber da eine Parallelmontage kann das. Dann frag mich doch.
Ja, ich werde mich nachher in Ruhe nochmal hinsetzen und darüber nachdenken.
Das hat was mit dem Weltbild der Amis zu tun.
Okay.
Okay. Carsten, dann anstatt darüber zu sinnieren, was Victor da wohl gemeint hat, nenne deinen wahrscheinlich letzten Film für heute.
Oh, wenn es mein letzter ist, dann ist es ein bisschen schwierig, weil ich wollte erst auch mit einem grandiosen Gag anfangen,
Da deine Gags immer grandios sind.
Dann ja, wollte ich Sweeney Toot nehmen. Weil eigentlich ist das ja ein Rachefilm, aber ich glaube, dann nehme ich doch besser True Grit, weil zum einen ist der aktueller und jetzt könnte man wieder sagen, okay, es ist zum größten Teil ein Western, sehe ich auch alles ein, aber hauptsächlich geht es da doch um die Rache. Das kleine Mädchen, das halt die Armut und den Tod ihrer Familie oder ganz besonders ihres Vaters halt mit Hilfe von einem Marshall, ich meine, sie selber ist ja dazu nicht in der Lage irgendwie, weil sie ist ja, glaube ich, gerade nur 14 oder 12, ich bin gar nicht sicher, da Leute zu erschießen und bezahlt dann für ihre Rache auch noch irgendwie einen relativ hohen Preis, sage ich mal. Aber generell ist es doch ein Rachefilm, oder?
Zumindest näher als Sin City.
Okay, alles klar. Ja, aber wenn ich...
Besserst dich, Carsten.
Ja, okay, also, aber wenn ich ihn zumindest schon nochmal erwähnt habe, bei Sweeney Todd ist es halt so, dass Johnny Depp von einem Richter, ja, wie soll man das sagen, ausgetrickst wird. Also der Richter ist scharf auf die Frau von Sweeney Todd und der Richter schafft es dann, ihn halt irgendwie eine illegale Aktion an den Hals zu hängen. Mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein. So oder so, er wird dann aus London verbannt und kommt dann Jahre später als Sweeney Todd, der wahnsinnige Friseur, halt zurück und nimmt dann halt tatsächlich Rache. Das ist aber wiederum ein Film, wo die Rache zum Schluss nicht so glücklich ist, weil den Preis, den er bezahlen muss, ist sehr, sehr hoch und er wirkt zumindest am Ende des Films nicht glücklich. Ganz besonders dabei noch, wenn man sich den Trailer von Sweeney Todd anguckt, denkt man, okay, das ist ein normaler Film, spielt im viktorianischen England oder Beginn der Industrialisierung, keine Ahnung, und in einer komischen Traumsequenz singt Johnny Depp mal. Tatsächlich ist der ganze Film aber komplett gesungen und hat nur ganz wenige Textstellen. Ich glaube, und ich glaube, so ihn damals auch im Kino gesehen zu haben, gibt es den Film auch gar nicht auf Deutsch. Also er ist entweder komplett auf Englisch und hat deutsche Untertitel, oder, und das wäre besonders schockierend, aber daran erinnere ich mich nicht mehr so, dass der Film halt in den wenigen Stellen, wo normal gesprochen wird, ohne Song, tatsächlich auf Deutsch gesprochen wird und dann in Englisch aber gesungen wird. Vielleicht könnt ihr mir da noch so ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Ich hab den nicht mal gesehen, du.
Oh, okay.
Also ich habe ihn auf Blu-ray, den habe ich bei Maniac-Wichteln bekommen. Aber ich habe ihn auch noch nicht geguckt, weil er mich nicht so wirklich interessiert. Deshalb kann ich auch nicht wirklich was dazu sagen.
Okay.
Das wird den Wichtel jetzt aber ganz besonders freuen.
Ja, deshalb habe ich mich jetzt gerade auch überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll. Aber ich habe mich ja trotzdem drüber gefreut, weil es macht es ja auch immer schick im Regal, so eine Blu-ray. Aber ich werde ihn sicherlich auch irgendwann noch gucken. Er soll ja auch gar nicht so schlecht sein. Aber es gibt halt noch so viel andere Dinge, die man machen muss. Wasser trinken oder so.
Okay. Aber ich habe auch echt die Schnauze voll von diesem Tim Burton-Universum, in dem die Filme alle angelegt sind. Irgendwie, genau. Man will es auch gar nicht mehr sehen.
Ich auch nicht, diese gerollten, du weißt schon, was Bäume.
Ja, aber gerade die gerollten Bäume gibt es bei Sweeney Todd nicht.
Dann lieber echt nochmal Beetlejuice.
Okay.
Beetlejuice.
Genau. Der konnte zumindest seinen Kopf um die eigene Achse drehen. Das habe ich geübt als Kind, wie verrückt. Nein, kleiner Scherz.
Was ist eigentlich aus Michael Keaton geworden? Lebt er noch? Oder macht er Serie? Oder ich habe keine Ahnung. Ich habe
gestern erst irgendwo gesehen.
Ja, und zwar hast du ihn in 30 Rock gesehen.
Ja, genau. Exakt. In 30 Rock hat er die Gasleitung repariert.
Exakt.
Mann, der Arme, der ist ganz schön abgestiegen.
So eine kleine Statistenrolle, wieso auch nicht.
Aber das ist doch eher eine Auszeichnung, wenn man in der bekanntesten oder gehyptesten Serie der USA irgendwie so eine Gastrolle kriegt. Ist doch eher so ein Not with the Head, wie sagt man, so eine Verbeugung.
Ja, also 30 Rock hat schon, ich sag mal, so einen gewissen Hollywood-Flair.
Oder?
Ich sag jetzt mal, das ist eine andere Diskussion, die man zu einem anderen Zeitpunkt, aber ich mag 30 Rock sehr, bevor das falsch verstanden
Michael
wird.
Michael Keaton als Batman, im Prinzip auch ein Rachefilm.
Ja, zu 30 Rock kann ich noch sagen, er hat in Deutschland wunderbar funktioniert, lief irgendwie auf irgendeinem neuen Sender des ZDF, so nannte sich ZDF Neo und hatte exakt 0 Zuschauer.
Nee, echt?
0.
Das kann doch gar nicht sein.
Doch, laut Wikipedia 0.
Das passt zu ZDF Neo.
Nee, hat halt keiner geguckt, der komischen Quotenbox hat, genau.
Genau, also nicht nur 0,1 oder unmessbar wenig, sondern 0.
Es sind aber auch, glaube ich, nur 2000 Haushalte, die diese Box haben. Von daher kann das durchaus mal passieren. Da waren die gerade alle zu doof, sich ZDF Neo einzustellen. Aber Etienne, nenn doch deinen wichtigsten Film.
Gut, Philipp. Was nehme ich denn aus jetzt? Ich glaube, dann würde ich mal Memento nehmen, weil das auch einer meiner Lieblingsfilme ist und ich den neulich mal wieder geguckt habe, nachdem ich ihn irgendwie ein paar Jährchen lang auch wieder nicht gesehen hatte. Und ihn immer noch nicht ganz verstanden habe, glaube ich, aber ich erzähle vielleicht erstmal, worum es geht.
Du bist gerade wieder sehr leise, deswegen fahre ich dazwischen.
Besser?
Jetzt bist du Darth Vader.
Komisch. Jetzt geht's bestimmt gleich wieder weg. Immer noch cool.
Jetzt bist du laut Darth Vader, jetzt bist du wieder leise.
Jetzt? Wie ist es jetzt?
Ganz, ganz weit weg. Komm mal aus dem anderen Zimmer wieder zurück.
Ich habe das Mikrofon gerade immer im Mund.
Vielleicht ist es ja das, dass du es in den Mund nimmst.
Also
das
ist immer macht noch schlecht, oder was?
Jetzt bist du gut. Jetzt? Bleib so.
So, super?
Ja.
Okay, also Memento ist ein Film von Christopher Nolan. Vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört. Der hat noch ein paar andere Filme gemacht. Inception und The Dark Knight zum Beispiel. Und das ist ein Film, der ist jetzt, wie alt ist denn der schon? Der ist jetzt auch schon 15 Jahre, 10 Jahre, irgendwie Mitte 90er, Ende, nee, Quatsch, 2000.
Wann kam der denn raus? 11, 12 Jahre, schätze ich mal, oder?
Kurz. 2000, 11, 12 Jahre, sehr gut. Und es geht um, wie heißt er, Bruce Shelby, glaube ich, hieß er so? Wie hieß der Typ? in Memento. Nee, Leonard Shelby, genau. Und gespielt von Guy Pearce, ein Typ, der sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat, aber gleichzeitig auf der Suche ist nach dem Mörder seiner Frau. Das gefällt sich
insofern spät, als dass er... Du bist wieder weg. Oder ist das nur bei mir so?
Nee, nee, das ist bei mir auch so. Was
denn? Etienne, wo bist du hin?
Hallo? Hallo, hallo?
Hallo, jetzt. Sag mal was.
Hallo, wie hört ihr es jetzt?
Super.
Hey. jetzt bin ich ein bisschen raus. Genau, Leonard Shelby hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren.
Scheiße. Hast du ein Kurzzeitgedächtnis?
Dein Skype hat ein Kurzzeitgedächtnis verloren, habe ich das Gefühl. Manchmal hat man das Gefühl, er hat so einen Filter drin, der metallisch klingt. Manchmal hat man das Gefühl, während er redet, geht er mal kurz in die Küche, so wie als wenn man ihn zu Besuch und macht sich eine Stulle und redet halt weiter. Etienne?
Ja, vielleicht sollten wir kurz jemand anders nehmen. Ich befürchte, er wird wohl auch gleich nicht mehr in unserer Gruppe sein.
Okay, ich dann...
Oh doch, warte mal, ich höre ihn wieder.
Hört ihr mich nicht?
Oh.
Ja,
soll sich doch mal einwählen, oder?
Genau, und ich mache so lange einen Film, meinen letzten Film, was nehme ich denn? Doch der, der mir am besten gefallen hat und den ich letztens noch ein drittes Mal gesehen habe. Test. Ja, Eddie, lass jucken, wenn's geht.
Okay. Carsten.
Ja?
Schreib ihm doch, dass er sich nochmal neu einwählen soll.
Okay.
Oder schmeiß ihn raus und ruf ihn nochmal an.
Genau.
Ich glaube, jetzt ist er...
Okay, Philipp, go.
Inglourious Basterds nehme ich, wir haben ihn schon öfter besprochen, eine ganz besonders... also, ja, die Frage ist natürlich, ist es ein Revenge-Movie? Ich sag mal einfach die Rache, die am Ende auf dem Zelluloid im doppelten Sinne lacht, ist so süß wie selten. Eine Rache ist eine üble Geschichtsverdrehung, aber er bringt unglaublich viel Spaß und der Oberbösewicht ist eigentlich gar nicht so böse, an dem Rache geübt wird, fällt mir gerade auf. Also, nein, falsch. Adolf Hitler ist natürlich böse. Versteht mich nicht falsch. Aber er hat in dem Film kein großartiges Gesicht, sondern der eigentliche Bösewicht kommt am Ende eigentlich mit einem Hakenkreuz auf der Stirn davon. Aber ich fand die Rache, wie sie ausgeübt wurde von dieser jungen jüdischen Französin, so brillant und so schön in Szene gesetzt. Es war regelrecht kein Schuss, es war kein Dings, es war ein Zeremoniell, was künstlerisch aufbereitet wurde mit ihrer Racherede. Und am Ende wurde es praktisch auf den aufsteigenden Rauch und die Flammen projiziert, nachdem die Filmrollen in dem Kino, in dem alle Nazis eingesperrt waren.
Über Inglourious Basterds.
Genau.
Exakt.
Und ihr hört mich.
Ja, wir hören dich.
Okay, also Leonard Shelby. Nein, Gott, mach weiter.
Nee, du da machst. Ich habe auch gar nicht mehr so viel zu sagen dazu.
Auf jeden Fall ist Inglourious Basterds super.
Gut.
Ja.
Geht er für dich als Rachefilm durch, Victor?
Ja, klar, natürlich.
Auf jeden Fall.
Okay,
klar. Hey, das Gesicht der Rache.
Halt, Etienne klingt gerade so gut, dass er jetzt sofort ohne Punkt und Komma bitte über Memento redet.
Okay, also Memento. Das ist schlecht zu hören, oder?
Ja.
Jetzt echt?
Was? Das ist so. Oh, das ist irgendwie seltsam.
Mikrofon steht vor mir auf dem Tisch.
Jetzt bist du auch wieder gut zu hören.
Okay, vielleicht muss ich ein bisschen weiter weggehen. Wie ist es so?
So ist gut.
Aha, ich war zu nah dran.
Super. Okay, weiter.
Okay, das war der Fehler. Ich war zu nah dran. Egal. Also, Memento, Film von Christopher Nolan, den man ja jetzt zu Genüge kennt. Und ja, Leonard Shelby, gespielt von Guy Pearce, hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren. Möchte aber den Mörder seiner Frau finden. Das gestaltet sich dann insofern schwierig, als dass er Informationen sammelt, aber die, ich sag mal, in einer Zeitspanne von ungefähr 5 Minuten wieder vergessen hat. was dafür, was ihn dazu bringt, sich die wichtigsten Informationen quasi auf seinen Körper zu tätowieren und ihm und sich selber quasi ja Hinweise zu geben, anhand deren er immer wieder den Einstieg in diese Auflösung dieses Falls quasi findet. Klingt ein bisschen kompliziert, ist auch recht kompliziert in Szene gesetzt, weil der Film auch, wie erklärt man es am besten? Er hat einmal eine Version, die vorwärts abläuft und dann Flashbacks, die quasi stückweise das Vergangene zusammenfügen und an einem Punkt, nämlich am Ende dann quasi das eine mit dem anderen zusammen. Seid ihr noch da?
Ja.
Bei
mir ist bei Skype gerade alles irgendwie grau geworden und ich dachte, scheiße, jetzt rede ich hier schon wieder 5 Minuten.
Ich habe mich gerade gefragt, ob jemand, der den Film nicht kennt, kapiert, was du da gerade erklärst.
Nee, aber ich glaube, du hast es nicht gut gemacht. Ja, also ich versuche es nochmal so zu erklären. Also es gibt dann quasi die Gegenwart, die man als Zuschauer wahrnimmt. Er sitzt in so einem Motelzimmer und sticht sich gerade irgendwie mit einem Kugelschreiber eine neue Information in seine Haut und er macht immer Polaroid-Fotos von Personen, schreibt dann drauf, wer sie sind und auf die Rückseite schreibt er quasi, wie er zu diesen Personen steht, weil er die halt neu kennenlernt und es einfach nicht weiß. Und dann gibt es diese Flashbacks, die immer in Schwarz-Weiß, sind die immer in Schwarz-Weiß? Weiß ich gar nicht. Doch, sind immer in Schwarz-Weiß, wo er quasi wo er da telefoniert und ich weiß nicht, wie man diesen Film am besten erklärt. Genau, der Film wird quasi rückwärts erzählt. So fange ich mal an. Das heißt, man sieht, die erste Szene des Films ist quasi, wie er einen Typen abknallt. Und dann diese Szene wird dann gezeigt, Victor, helf mir, ich kann es nicht erklären. Wie erklärt man Memento?
Naja, genau so. Also man muss sich einfach vorstellen, dass normalerweise ist...
Mann, der Film hüpft von Szene zu Szene Richtung Anfang. Also natürlich sind die
also Szenen... Wir sehen das Ende normal. Des Films zuerst und dann sehen wir sozusagen, wie es zu diesem Ende gekommen ist.
Genau, dann sieht man die letzten 5 Minuten. Dann
genau.
Als nächste Szene, dann gibt es ein Flashback und dann sieht man quasi die vorletzten Minuten, dann gibt es wieder ein Flashback und dann sieht man die Minuten davor und so knüpft sich das wie so eine Kette langsam zu einem Gesamtbild. Und die Erzählweise ist meiner Meinung nach spektakulär und so nach Pulp Fiction, finde ich, war das so das Erfrischendste und Kreativste, ja, was ich lange Zeit irgendwie so gesehen habe. Es hat mich Irreversibel geht auch so ein bisschen in die Richtung, aber nicht so ganz so konsequent, nicht ganz so zerhackstückelt. Das Geile an dem Film ist aber nicht nur diese doch leicht verwirrende Erzählstruktur. Also wenn man den das erste Mal sieht, ist es ganz normal, ähnlich wie auch bei Inception, so, dass man erstmal denkt, what the fuck, was ist hier eigentlich? Ich glaube, ich bin zu dumm für diesen Film. Aber nach und nach fügt sich so ein Mosaikstein zum anderen zusammen und fügt sich ja eben zu einem Gesamtbild, das man am Ende dann auch doch einigermaßen verstehen kann, zumindest beim zweiten Sehen. Und ist für mich wirklich auch einer meiner Lieblingsfilme und eigentlich auch ein klassischer Rachefilm. Auch, also klassisch im Sinne, nicht Sinne von, dass er vom Aufbau her klassisch ist, aber von dem Motiv, das der Hauptdarsteller hat, nämlich einfach den Mörder seiner Frau zu finden und zur Strecke zu bringen.
Die Idee ist mit dem Kurzzeitgedächtnis ist halt super im Kontext dieses Films, weil man sich irgendwann, glaube ich, auch fragt, so wenn er dann die Rache ausübt, ob er sich überhaupt daran erinnern kann oder ob er nicht verflucht ist dazu, halt für die restliche Lebenszeit eben immer wieder Menschen umzubringen, weil er denkt, die wären verantwortlich.
Das ist ja quasi auch die Auflösung des Films, ne? Also am Ende. Ja,
eben der eine missbraucht ihn doch ein wenig, oder nicht?
Nein, also er im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, missbraucht er sich selbst, weil er eben nicht mehr, weil er sich nicht erinnern kann und diese Befriedigung nicht haben will, will er wie so eine Droge immer wieder diese Dosis, dieses Gefühl haben, einen Sinn in seinem Leben zu haben und diesen Mörder zu suchen. Dabei hat er ihn schon längst im Prinzip zur Strecke gebracht. Und dieser Teddy, den er dann immer wieder trifft, gespielt von Joe, wie heißt er, ihr wisst, wen ich meine, der auch aus Sopranos und Bad Boys. Natürlich nutzt er das auch zu seinen Gunsten aus, aber so wie ich das verstanden habe, hilft er ihm eigentlich auch nur, dieses Bedürfnis zu befriedigen, was er halt selber verspürt, dadurch, dass er immer wieder vergisst, dass er ja keine Befriedigung erfahren kann durch diese Rache.
Ja. Das ist also übrigens auch der Nolan-Film, mit dem ich mich am besten anfreunden kann.
Ja, das wollte ich die ganze Zeit auch schon sagen. Also ich finde ihn mit Abstand, ich finde der Film hat wirklich das, was viele in Inception sehen, aber ich nicht so. Also das mache ich jetzt gar nicht als, ich habe den Durchblick, die anderen nicht, aber ich finde, der Film hat wirklich eine faszinierende Art von, nein, nicht Mindfuck, aber halt, dass man denkt, wow, also wie Etienne schon eingangs gesagt hat, dass man dachte, wow, das ist ja mal ein interessantes Konzept und erfrischend, gerade auch die, ich kann mich so gut immer an diese Szene mit dieser Matrix Tussi erinnern, die dann einfach kurz rausgeht und ein paar Minuten wartet und er sucht wild nach einem Stift und dann kommt sie einfach wieder rein und das war die Szene, die man vorher gesehen hat und das, also ich fand auch dieses Verlorensein in dem, dass man kein Kurzzeitgedächtnis hat, was für eine hilflose Situation das ist, damit spielt ja der Regisseur im Grunde auch mit den Zuschauern, weil die ja auch immer wieder raten müssen, was jetzt überhaupt am Start ist. Ich fand auch ein absolut toller Film.
Ein kleiner Kritikpunkt nur von mir, das ist schon wieder so eine Situation, wo ihr gesagt habt, ja, ich fand den schon cool, bevor er berühmt geworden ist. Nur am Rande.
Hä, was?
Christopher Nolan. Memento, weiß ich nicht, kleiner Film, der nur...
Der war doch nicht klein, ich kenne niemanden, der
Memento... Ich hab den im Kino geguckt.
Ja, was weiß ich, der, was, also,
was erzählst du uns hier wieder?
Ihr krass. Könnt mir doch nicht sagen, dass Memento ähnlich groß war vom
Nein,
und
natürlich
von der
nicht.
Werbung und
Nein.
von.
Nein,
okay.
Aber Memento hat dadurch, dass diese Erzählstruktur so ein bisschen auch durch die Werbung wie ein Gimmick verkauft wurde, hat er schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit damals gehabt für einen Film dieser Art, finde ich.
Ja. Und du willst uns doch nicht ernsthaft erstellen, wir sind noch keine 14 mehr. Ich meine, ich höre auch Dr. Dre oder so, sprich, ich bin noch nicht mehr in dem Alter, wo ich sage, oh, jetzt sind sie berühmt, jetzt finde ich sie nicht mehr.
Aber was
das noch Gefühl habe ich manchmal.
Philipp, aha, was du gesagt hast, fand ich nämlich eine coole Beobachtung, diese Szene, wo wie heißt sie, Carrie Ann Moss da rausgeht. Das Geile an dieser Szene ist, wie sie vorher, wenn ihr darauf achtet, noch die Kugelschreiber, die in der Nähe sind, einsammelt. Also quasi ja, da, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Mörder, der seine Waffe nimmt, ja, sieht diese Kugelschreiber und verlässt das Haus. Und es ist in dem Moment so unglaublich fies, das ist so wie einem Behinderten die Krücken wegzunehmen oder so. Und das ist so, und dann sitzt sie das so im Auto aus und man, und er sucht verzweifelt nach diesen Stiften. Das ist wirklich so eine geile Szene. Finde ich cool, dass du das nochmal erwähnt hast, weil sie ist jetzt auch nochmal in meinem Kopf und ich schwärme gerade wieder davon. Er ist wirklich ein toller Film und ich finde, man hat auch da schon wirklich erkannt, dass der Nolan schon drauf hat. Und ich weiß, ihr hatet voll Inception und alles,
nein,
aber ich
fand
Inception
total
geil. Also ich meine, er hat sicherlich auch seine Fehler und er will vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber als ich Inception das erste Mal im Kino gesehen habe, da muss ich sagen, da kam ich raus, da war ich wirklich, da hatte ich das Gefühl, okay, ich war mal wieder im Kino. Also das fand ich schon okay.
Das ist ja einzigartig. Du kommst aus dem Kino raus und denkst, hey, okay, ich war mal wieder im Kino. Nein, ich war auch in dem Film und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kurz danach auch dachte, wow, krasser Film. Aber ich weiß auch noch, dass ich eben, aber das habe ich schon so oft gesagt, dass ich die in dieser Vierer- oder Dreier-Sequenz irgendwann dachte, so, jetzt könnt ihr aber mal auf Fast Forward drücken, das geht mir hier zu lange, der scheiß Omnibus soll jetzt im Wasser landen.
Echt, du hast dich gelangweilt bei Inception, oder?
Ja, nee, ich fand einfach, dass am Ende hat er sich sehr viel Zeit gelassen, als sie dann da noch im Schnee waren und so, das war mir einfach zu, ich weiß auch nicht. Aber es ist, ich habe mich halt manchmal im Kino dabei beobachtet, wie ich nicht im Film war. Aber ich bin auch kein Inception-Hater. Ich bin übrigens, um nochmal den Cast zu sagen, ich bin auch derjenige, der Avatar hier voll gelobt hat über den grünen Klee und gesagt hat, dass er ihm super gefallen hat. Von daher
auch.
Und nicht erst seit James Cameron, ist ja nicht erst seit Avatar bekannt. Das möchte ich ja auch nochmal erwähnen.
Nein, also schon frühestens seit Titanic.
Genau. Aber die ganz coolen, die Carstens, die kennen ihn ja schon von Alien. Den könntest du übrigens auch nochmal als Revenge-Film erwähnen, Carsten.
Ja.
Och, das war doch nicht so gemeint.
Okay.
Ich würde sagen, wir sind auch schon wieder über der 2-Stunden-Marke.
Aber wir haben noch so viele Filme.
Ja.
Philipp, was machen wir?
Wir können doch noch mal überlegen, ob wir nicht doch einen zweiten Teil machen.
Aber so viele haben wir dann auch wieder nicht.
Ja, aber so viel, wie wir reden, haben wir dann doch nämlich wieder
eine. Aber wollen wir nicht eine letzte Runde dranhängen, diesmal als Bonus?
Aber dann nicht so eine extrem ausgelegte. Ja.
Nee.
Dann fangen
wir an. Wir sagen einfach nur die Titel.
Nee, ein bisschen mehr kann man schon sagen. Also ein, zwei Sätze dazu. Victor.
Okay, ein, zwei Sätze. Ich habe noch auf meiner Liste The Searchers von John Ford, ein Western von 1956, der so ein bisschen die Vorlage ist für alle diese Vater sucht.
Aber das ist doch ein Western, Victor.
Wie Taken etc.
Wie Taken?
Ja, der nächste. Auf.
Ach so,
Carsten, das ging aber sehr schnell.
Ja, jetzt weiß ich nicht genau, ob das schon jemand sagen will, aber ich hätte jetzt zum Beispiel noch Mad Max, einen Mel Gibson-Film, so ähnlich wie Payback, auch mit Rache nehmen an Familie, Tod und Cop. Naja.
Kommt ein Remake übrigens. Da machen wir jetzt alle Filme noch so in der Runde durch, oder? In dem Tempo.
Ach, Philipp, ich wollte das nicht vorlegen. Ich habe das nur unterbrochen, weil du gesagt hast, das ist ein Western.
Ach so, das war nur ein
Running Gag.
Nee.
Die Stimmung ist im Keller. Ich befürchte, ja. Wir müssen abbrechen.
Man tut den Film ja auch unrecht, wenn man sie jetzt so in einem Nebensatz erwähnt. Ich bin für den zweiten Teil.
Ich auch.
Sollen wir einen zweiten Teil machen?
Okay.
Nee.
Und da hören wir dann alles über diesen Western, der aber auch ein Revenge-Movie ist, was durchaus mal passieren kann.
Der aber auch kein Western ist.
und ich freue mich drauf und es war wunderschön, Etienne, super geil. Wir wissen jetzt, dass du beim nächsten Mal einfach weiter weg vom Mikro sein musst.
Ey, wie blöd es ist, oder? Dass die Lösung war für das Problem.
Das glauben wir jetzt einfach und fokussieren unsere positive Energie darauf, dass
jetzt bin ich wieder nah dran und
jetzt, scheiße. Also es scheint der Punkt zu sein. Etienne? Guck. Das Mikro mag es nicht, wenn du so mit Tuchfühlung mit ihm gehst. Ja. Ich hätte mir zumindest gerne noch das gebreite Tschüss gesagt, aber ihr werdet ihn ja alle wiederhören im nächsten Podcast Revenge-Filme Teil 2 und ich bedanke mich bei Carsten, Victor und natürlich Etienne, auch wenn er gerade nicht da ist und verweise nochmal auf unser tolles Seite.
Gewinnspiel?
Online-Portal.
Zelluleute. .de und vielleicht sollten wir auch mal wieder diese Gasthörergeschichte ankurbeln. Also wer mal einen Film, wir beschränken das jetzt nämlich, einen tollen Film, seinen Lieblingsfilm oder einen Film, den er gerne mal hier vorstellen möchte, weil er meint, den kennt keiner oder auch einfach nur einen Film, den jeder kennt, den er vorstellen möchte, zelluleute@gmail.com und ihr könnt euren Film vielleicht im nächsten Podcast vorstellen.
Genau, aber nur am Ende des Podcasts.
Ja, hat wie immer Spaß gemacht und bis dann hoffentlich zum zweiten Teil. Danke fürs Einladen und tschüss.
Genau.
Tschüss.
Sehr gut.